Hallöchen, liebe Leute und hallo Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Es könnte eventuell sein, dass ich heute im Laufe der Folge zusammenbrechen werde, beziehungsweise mich kurz verabschieden muss. Oder grün anlaufen ist die größtmögliche Wahrscheinlichkeit. Ja, hast du eine Idee, wieso?
Grün anlaufen, da gibt's, weiß ich nicht, entweder du bist mit radioaktiver Strahlung in Berührung gekommen und bist der Hulk, oder du hast irgendwas Schlimmes gegessen und musst dich übergeben. Ich weiß es nicht genau.
Tja, liebe Leute, ganz ehrlich, ich wollte es eigentlich an anderer Stelle verkünden, aber jetzt, wenn es der Fabian schon geteasert hat, tatsächlich ist es so, ich bin der Hulk. Nein, nein, aber es ist durchaus radioaktiv. Und zwar habe ich vorhin einen 2 Monate abgelaufenen Wackelpudding gegessen. Und was soll ich sagen, es schmeckte total normal.
Also Mindesthaltbarkeitsdaten sind ja auch einfach nur Empfehlungen. Also ich gebe da auch nicht viel drauf. Wenn es jetzt irgendwie Fisch ist oder Geflügel, dann sollte man da eher drauf achten. Aber bei so Sachen
da
wie,
bin ich auch raus.
Bei so Sachen wie Wackelpudding oder so, da würde ich auch eher so den Geruchs- und Blicktest irgendwie vorziehen und nicht unbedingt drauf geben, was da steht. Also
Ich denke mal, Wackelpudding ist ist so viel Zucker, dass da fast nichts schief gehen kann, so ungefähr. Aber was mir wirklich Sorge bereitet hat, war so die Vanillesoße oben drüber. Aber nee, ganz ehrlich, ich fühle mich total gut. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall machen. Wie du schon sagst, ne, man kann ja ein bisschen abtesten, gucken, ob es einigermaßen normal schmeckt. Und dann kann man es einfach auch essen wahrscheinlich.
Ja, ich mag Wackelpudding, nur ohne Vanillesoße, da ist das Risiko dann also geringer. Keine Ahnung, ich benutze momentan auch so ein Eiweißpulver nach dem Training, was irgendwie seit 3 Monaten abgelaufen ist. Und mir hat aber mal ein Bekannter gesagt, der Chemiker ist, dass das Zeug im Prinzip gar nicht schlecht werden kann. Da werden nur Ablaufdaten drauf gedruckt, weil das halt eine Vorgabe der Lebensmittelindustrie ist, also vom Gesundheitsamt oder was auch immer. Und im Prinzip kann da nichts schlecht werden. So, deswegen, scheiß drauf.
Und genau jetzt in diesem Moment bräuchten wir eigentlich Raffi von Ofenkäse, ne? Der könnte jetzt hier so bam, bam, bam einen raushauen, das wäre so cool.
Der könnte jetzt auf jeden Fall aus dem Stegreif uns erzählen, wie genau die Zusammensetzung ist. Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist so das Ding, wenn man so kompetente Telefonjoker hat. Das ist vielleicht eine Änderung von uns im nächsten Jahr. Ich habe das dir schon erzählt, aber wir haben vielleicht davor, uns ein bisschen professioneller aufzustellen. Ihr habt ja sehr hart unseren neuen quasi Live-Auftrittsmanager schon bei Instagram so freundlich begrüßt. Alter Freund von uns aus WG-Zeiten, Daniel, und er kennen sich noch ein bisschen länger als Serhat und ich. Ihr habt zusammen bei McDonald's gearbeitet.
Yes, und wir hatten die allercoolsten Nachtschichten auf jeden Fall. Das war wir haben uns das schon schön gemacht, so diese Arbeit.
Das
muss ich schon sagen.
Ja, und Serhat und ich, wir kennen uns tatsächlich auch unabhängig von Daniel. Also wir haben uns kennengelernt, bevor ich Daniel kennengelernt habe, im Fitnessstudio, klassische Fitnessstudio-Bekanntschaft, so Gym-Bros quasi. Und dann ist man irgendwann aufeinander getroffen, logischerweise durchs Studium. Ja, und jetzt ist er eben nicht nur Blutrauschhörer, sondern auch der, an den ihr euch dann demnächst wenden könnt. Wir arbeiten an der Homepage, er kriegt eine eigene E-Mail-Adresse. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wo wir auftreten sollen, dann könnt ihr ihn anschreiben. Wenn ihr Tipps habt von Locations oder so, dann kann er sich darum kümmern und ja, wir hoffen, dass wir dadurch live ein bisschen besser vertreten sind im nächsten Jahr. Und wir haben eventuell im Thema Jura noch so einen Telefonjoker in der Hinterhand für so ein paar Folgen, weil da sind wir Laien und da wollen wir uns auch noch so ein bisschen professionalisieren, aber das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist.
Genau, und davon abgesehen ist es auch nur der konsequente nächste Schritt sozusagen, dass Serhat das Ganze managt, denn er hat das immerhin auch gemanagt, dass wir beide uns überhaupt kennenlernen.
Ja, genau. Ich kann mich da auch wie heute oder wie gestern noch dran erinnern, an diesen Moment. Genau, Serhat hat da entscheidenden Anteil dran gehabt. Also hat der quasi Blutrausch möglich gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Spannend wäre es eigentlich gewesen. Ich meine, das ist cool, wie es gelaufen ist, aber wie oder ob, also ob mit Sicherheit, aber wie wir uns sonst hätten kennengelernt.
Ja, wir hätten uns auf jeden Fall gefunden, da bin ich mir absolut sicher.
Ich stelle mir so ungefähr so, wir beide sitzen im Bistro, weißt du, schlürfen in unserem Kaffee, so 100 Meter diagonale Menschengetümmel dazwischen und unsere Blicke kreuzen sich und dann irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ja, genau, und dann irgendwie, keine Ahnung.
Bromance in der Luft.
Ja, springt so bei beiden der obere Handknopf auf irgendwie und man weiß so, okay, das ist klar.
Ein Brusthaar trillert sich raus.
Ja, genau. Ja, also Serhat hat ja streng genommen nicht nur Blutrausch möglich gemacht, sondern auch Stockbrot und Dosenbier, den kleinen Ableger, den kleinen Bruder von Blutrausch. Ja. Und auch da wird nachgefragt eurerseits, gibt es noch eine Stockbrotfolge zum Jahresende? Wir arbeiten dran. Also es soll auf jeden Fall im Dezember noch eine geben. Ist ganz fest eingeplant. Ja, die, vor die euch, die Bock drauf haben, können sich schon mal drauf freuen.
Auf alle Fälle.
Kurzes Feedback habe ich zur letzten Folge bekommen. Da hat eine langjährige Hörerin, die auch immer wieder mal schreibt, die hat die Folge wohl mit jemandem zusammengehört, der selber Fallschirmjäger bei der Bundeswehr auch war. Und der hat sich über ein, zwei Sachen irgendwie aufgeregt, weil die als Fehlinformation hat er deklariert. Aber und zwar unter anderem hatte ich ja gesagt, dass Florian bei einer Spezialeinheit innerhalb der Fallschirmjäger war und dass die in Mali im Kampfeinsatz waren. Und dieser Herr hat uns dahingehend berichtet, dass er sagte, es gibt innerhalb der Fallschirmjäger keine Spezialeinheit und die haben in Mali nur einen Flughafen gesichert, die waren nicht in Kämpfe verwickelt. Diese Aussagen habe ich aber aus anderen Berichten entnommen. Also da möchte ich mich jetzt mal reinwaschen. So, also das wurde so dargestellt, als ob Florians Einheit irgendwie so eine innerhalb der Fallschirmjäger was Besonderes war und dass die, wie gesagt, in Mali auch in Kämpfe verwickelt waren. Ich wusste, dass die Bundeswehr da primär infrastrukturell sichernde Aufgaben verfolgt, aber eben hätte ja sein können, dass da auch gekämpft wurde, ne? Und das
Ja, klar.
scheint so nicht gewesen zu sein. Und
Okay.
dieser Herr merkte zudem noch an, weil du ja über Soldatenehen so ein bisschen philosophiert hattest,
Ja.
dass die eben besonders oft scheitern, auch aufgrund dieser Belastungen und dieser Erfahrungen und Erlebnishorizonte. Und der wusste auch zu berichten, dass Florian also auch innerhalb der Fallschirmjäger als absoluter komischer Typ und Sonderling galt. Also das war auch da jemand, der irgendwie, ja, schief angesehen wurde, sag ich mal. Also jetzt niemand, der jetzt so
Oh.
die volle Akzeptanz hatte. Also wo man wahrscheinlich auch so teamintern gemerkt hat, dass der vielleicht irgendwie nicht alle Steine auf der Schleuder hat.
Naja, okay, aber trotz, also deine Kumpels, die er da hatte, die waren schon echt.
Ja, also er hatte zumindest diese eine ganz, ganz enge Bezugsperson, der ihn dann letzten Endes auch zum überredet hat, sich zu stellen. Ob das jetzt ein richtig enger Freund war oder ob das auch eher so eine Armee-Bezugsperson war mit so einer Art, wie soll ich sagen, so Soldatenloyalität Florian gegenüber, weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht sagen.
Also, okay.
Ja.
Hat denn dieser Herr was zum Thema Ehrenkodex oder sowas erzählt? Das würde mich mal interessieren. Da haben wir ja auch so ein bisschen gefachsimpelt oder ein bisschen
Nee, nee,
spekuliert.
nee, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also der hat das, wie gesagt, an die Hörerin weitergegeben. Seine hat sich oder hat, die haben die Folge zusammen gehört und er hat sich da über diese Sachen quasi geärgert, die aus seiner Sicht halt falsch waren und hat die dann an uns rangetragen über sie. Und aber was da vielleicht noch an Informationen war, das weiß ich nicht.
Ja, cool. Auf jeden Fall vielen Dank für das Feedback und für die kleine Korrektur. Sowas nehmen wir natürlich immer wieder gerne an.
Ja, ich bin auch total froh, wenn ich dann irgendwie höre, aus erster Hand quasi, wie Sachen sind. Wie gesagt, ich kann mich natürlich bei so Sachen, bei so Schilderungen dann teilweise wirklich nur auf mediale Berichte verlassen. Und ja, wenn da dann vielleicht Sachen so ein bisschen ausgeschmückt werden oder falsch dargestellt, dann übernehme ich das zwangsläufig. Das tut mir leid, aber man kann sich eben nicht in allen Feldern so gut auskennen oder so Bescheid wissen, dass man das dann eben in den Medien, wenn man dann die Berichte liest, direkt als Fehler identifizieren kann. Das ist unmöglich.
Ja, so sieht's aus. Ich meine, ja, wir sind Medienschaffende, aber wir haben eben, wie schon so oft gesagt, keine Redaktion im Nacken, keinen kleinen Mann im Ohr, der uns dann so schlaues Wissen rüberflüstert. Insofern sind wir natürlich auch ein bisschen abhängig von solchen Experteninformationen von euch.
Ja, selbst große sind ja nicht vorgefeilt. Ich höre manchmal große Podcasts, wo ich weiß, dass da Redaktionen hinterstehen und da fallen mir teilweise auch sachliche Fehler auf. Und wenn es denen passieren kann, selbst denen mit der Maschinerie, die dahinter steckt, dann kann es uns eben erst recht passieren. Wie gesagt, unser Anspruch ist eigentlich, das zu vermeiden, aber es lässt sich eben nicht immer vermeiden.
Ja, genau.
Ansonsten habe ich noch irgendwas, weiß ich gar nicht. Hast du noch irgendwas?
Ja, das machen wir am Ende der Folge erst. Was wäre, wenn es heute mit im Haus?
Du hast wieder was wäre, wenn. Ach ja, ich habe so einen Aufruf an die Schwarmintelligenz. Vielleicht gibt es da irgendwie Leute, die irgendwie was Bescheid wissen. Und zwar wisst ihr als
Was ist das
treue
Geheimrezept von Milchschnitte? Ich möchte es endlich nachkochen.
Okay, das könnt ihr vielleicht auch, wenn ihr das wisst. Ich habe was viel, viel Banaleres. Treue Hörer wissen ja, dass ich immer nur nachts arbeite und daraus ergibt sich, dass ich sehr, sehr viel Zeit in meinen Tagen habe. Und dass ich manchmal das Gefühl habe, ich könnte produktiver in meinen Tagen sein. Und ich suche schon nach seit einiger Zeit irgendwie einen chilligen Nebenjob oder auch eine nebenberufliche Tätigkeit. In erster Linie wäre es natürlich cool, wenn das irgendwie online, remote möglich wäre. Wenn man das dann googelt, dann stößt man auf lauter unseriöse Scheiße, irgendwelche Sales-Kacke oder so. Wenn irgendwer seriöse Tipps hat, was man so machen kann, nebenberuflich oder Minijobmäßig, am liebsten remote, kommt auf mich zu, weil ich habe einfach das Gefühl, ich kann noch mehr in meinem Alltag tun. Geld kann man eh nie genug haben und ich habe einfach Bock, ein bisschen produktiver zu sein.
Ja, also dazu kann ich zwei Sachen sagen. Erstens, ich glaube, die Ruhe, sich zu nehmen, wenn es geht, ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Man ist so ein bisschen getrieben, dass man so immer was zu tun haben muss, weißt du? Das ist ja genauso wie mit dem Handy, ständig was machen. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann halte ich es mit mir selbst einfach nicht mehr aus, weil ich einfach nur still da bin und das Dasein frusten muss, sozusagen. Und das ist so eine Sache, wo ich mir sage, okay, es wäre cool, wenn man mehr Zeit für sich hat und mehr Zeit mit sich verbringt und mehr wirklich mit sich beschäftigt ist, so, ne? Das ist so mal so eine grundsätzliche Sache. Das heißt, siehst du vielleicht einfach als Luxus an, dass du die Möglichkeit hast. Und ansonsten, Produkttester. Produkttester kann man, glaube ich, auch ganz gut remote machen.
Ich bin sehr gerne mit mir alleine und beschäftige mich mit mir alleine. Und ich weiß, dass das ein Riesenluxus ist, dass ich meine Tage so frei gestalten kann aufgrund dieser nächtlichen Tätigkeit. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin getrieben davon, dass ich diese unglaublichen finanziellen Verluste meiner Depressionszeit, eine 750.000 Euro, die ich da verbaselt habe, dass ich die halbwegs wieder reinhole, weil ich da einfach ein Haus verschenkt habe, weißt du, und ich bin an einem Punkt, ich bin 43 und in meiner Vorstellung früher würde ich jetzt in einem Haus wohnen, das habe ich quasi verbrannt, dieses Geld, und ich könnte jeden Tag kotzen und in der Zeit zurückreisen und mein früheres Ich in die Eier treten dafür, aber es ist halt so. Und deswegen habe ich so diesen inneren Drang, möglichst viel davon wieder reinzuholen. Und deswegen würde ich gern produktiv sein. Natürlich, wenn der Podcast morgen durch die Decke geht und das Geld so reinkommt, ja, dann ist das cool. Aber das wird leider niemals passieren, weil, ja, keine Ahnung, das wird einfach niemals passieren. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, jobmäßig, keine Ahnung, oder irgendwas wisst, was man tun kann, dann helft mir aus und sagt Bescheid.
Ja. Tja, was da helfen auch keine schlauen Sprüche so wirklich. Also ich glaube, der Verlust ist bitter. Ich kann das schon verstehen, ne?
Da hilft halt einfach, ich meine, das ist der Preis, den ich dafür zahlen musste, dass es mir heute wieder gut geht irgendwie. Das muss man halt auch so sehen.
Das Ding ist, das ist wahr. Und ich erinnere mich auch, und das muss man vielleicht an der Stelle ganz kurz sagen, wenn es für dich okay ist, ansonsten schneiden wir es am Ende raus, wie du dann das Geld hattest, haben wir telefoniert, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja.
Und du hast von vornherein gesagt, ich würde es irgendwie vernünftig investieren. Also das war ja nicht so, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt irgendwie, fahre nach Las Vegas und guck, wie lange es hält, so ungefähr. Sondern du hast halt wirklich geschaut, dass du es halt irgendwie vernünftig investieren wolltest.
Das war es eigentlich auch. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch eine lange Geschichte, aber irgendwann kommt halt diese depressive Spirale und dann bist du halt nicht mehr in der Lage, das Steuerrad gerade zu halten und dann türmen sich die Probleme auf und dann reißt hier was ein, dann reißt da was ein. Dann kommen andere Faktoren dazu, die man nicht überblicken kann und die man schon als gesunder Mensch wahrscheinlich schwer hätte reparieren können, aber in der Depression schon mal gar nicht. Und dann, ja, dann bricht eben alles weg, ne? Und wie gesagt, Geld ist Geld, das kommt irgendwie wieder zurück, das kann man sich wieder zurückholen, aber die psychische und physische Gesundheit eben nicht. Und ich glaube, es gab halt einfach die Möglichkeiten, ich verliere unheimlich viel Geld und kann das vielleicht nie wieder in meinem Leben ausgleichen oder ich nehme mir irgendwann den Strick oder springe vor den Zug und dann ist das doch einfach die bessere Variante, unheimlich viel Geld zu verlieren.
Ja, so ist es einfach. Und die Wahrheit ist einfach auch, dass all das, was du jetzt hast, du dir aufgebaut hast und du nicht weißt, ob es diesen Podcast überhaupt geben würde, weißt du, ich meine, also vielleicht war das jetzt einfach, das ist jetzt halt leider so ein dummer, schlauer Spruch, aber vielleicht stimmt es trotzdem ein bisschen, vielleicht war das einfach das Lehrgeld, das du zahlen musstest, um jetzt da zu sein, wo du jetzt bist.
Ja, auf der anderen Seite kann man da jetzt auch drüber diskutieren, weißt du, ich bin zufrieden, ich mag mein Leben ist schön, aber so die böse Stimme in mir, die sagt manchmal, was hast du denn aufgebaut? Du bist 43, du hast vor 2 Jahren erst deine Ausbildung abgeschlossen, weil du die viel zu spät gemacht hast. Du hast nichts aufgebaut, so, du hast kein Haus. Podcast, ja cool, aber was ist damit? Kannst du davon leben? Nein, kannst du nicht, ist halt auch nur ein Hobby. So, weißt du, manchmal kämpfe ich gegen diese düstere innere Stimme, die alles kleinredet, was man so hat. Das kennt wahrscheinlich viele von euch da draußen. Und muss mich dann manchmal daran erinnern, dass mein Leben eigentlich total geil ist. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin gesund, ich werde satt und dieser Podcast hier ist halt eben auch alles andere als selbstverständlich. Aber manchmal ist da eben so der Teufel auf der linken Seite, der sagt so, ey, kein Grund stolz zu sein, so irgendwelche, weiß ich nicht, Knallchargen im Trash-TV haben 1 Million Follower und verdienen sich eine goldene Nase einfach dadurch, dass sie attraktiv oder dumm sind, und was du hier machst, ist halt einfach nur Tropfen auf dem heißen Stein, so, weißt du. Also ich, manchmal redet
Moment,
mein Teufel mir das klein, so.
wow. Ja, aber Digga, ganz ehrlich, ne? Wir beide sind auch attraktiv und dumm. Also das passt doch vollkommen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Eine sehr kluge Frage wurde mir heute aus dem Munde kindlicher Naivität gestellt. Und zwar, was gefällt dir besser, die Vergangenheit oder die Zukunft?
Wow, krasse Frage.
Ne?
Naja, die Zukunft kann man halt noch formen, deswegen ist die natürlich grundsätzlich besser, ne? Also ich würde auch sagen, abgesehen von dieser schwierigen Zeit, auch wenn die jahrelang gedauert hat, ist mein Leben eigentlich sehr, sehr schön gewesen. Also meine Vergangenheit war auch sehr, 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 sehr schön, ne? Klar ist nicht alles irgendwie Glücksbärchenland gewesen. Es gab auch da Probleme und irgendwie beschissene Sachen, schlechte Erfahrungen, die macht jeder, die gehören dazu zum Leben. Aber die Vergangenheit können wir eben formen, die haben wir in der Hand, und die verspricht eben Besserung, die verspricht, ja, das ist noch ein Mysterium, die einfach ein Versprechen beinhaltet, worauf auch immer, ja. Und das ist sehr, sehr attraktiv, finde ich. Und deswegen ist natürlich die Zukunft immer schöner als die Vergangenheit.
Ja, also dann hast du auch schon deine Antwort.
Ja, wie gesagt, ich will es auch gar nicht schlecht reden. Das ist manchmal einfach der Teufel auf meiner Schulter, der mir Sachen schlecht redet. So. Und da kann man jetzt, ich weiß auch, woher das kommt, da kann man jetzt in die psychologische Entwicklung einsteigen. Ich habe das genau analysiert, woher diese Getriebenheit und Unzufriedenheit teilweise kommt. Aber wir wollen jetzt heute über True Crime sprechen.
Ja, so sieht's aus. Also Leute, und die gute Nachricht ist, mit Blick in die Zukunft, die KI wird die Zukunft gestalten. Und nicht nur irgendwie beängstigend im Sinne von irgendwelchen Terminator-Szenarien. Nein, 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 nein. Die KI hat auch bereits bei unserem Podcast etwas Positives bewirkt. Und zwar gibt es mittlerweile Kapitelmarken. Ihr könnt also ganz easy dieses Geplänkel vom Anfang wegskippen und euch nicht anhören, wenn ihr nicht wollt. Denn jetzt bei Minute 18 und noch was oder so geht es langsam los.
Ja, wir steigen jetzt in den Fall ein, liebe KI. Jetzt bitte Kapitelmarke setzen. Wir reisen auf unserer kleinen imaginären True Crime Landkarte heute nach Südafrika.
Weißt du, was wo mir dabei gerade stopp, gerade einfällt? Ich habe einen neuen Spitznamen für dich.
Erzähl.
Weil du ja immer alles weißt.
Ja,
Willst du es
bitte.
wissen? Also Leute, Achtung, ich möchte jetzt ein bisschen, stellt euch jetzt bitte vor, liebe Leute, ihr würdet die ersten Klänge hören von diesem Theme von, sag mal schnell, wie ist diese Serie noch? Nicht Engel auf Erden, Fackeln im Sturm, ja? Also stellt euch das bitte vor. Ja, es muss so heroische, epische Musik jetzt antrillern und so ein bisschen trailermäßig geht es jetzt gleich zum Snare über und jetzt Boom! Der neue Spitzname von Kim Jong Fabiun ist Fab GPT. Ist das nicht cool?
Ja, geil, okay. Den nehme ich, ist okay.
Ja. Ich sehe schon ganz viel Merch mit dem Namen.
Ja.
Okay, entschuldigt, da musste jetzt noch raus. Das hatte ich auch irgendwie.
Ne, der war gut,
Ach
der war
ja.
gut, der war gut.
Ja, ich weiß. War auch gar kein Spaß, ehrlich gesagt, habe ich ernst gemeint.
Ich fühle mich geehrt und wie gesagt, nehme dich umso lieber mit heute auf diese Reise nach Südafrika. Ich glaube, da sind wir noch gar nicht gewesen in unserer kleinen True Crime-Weltreise, obwohl das ja ein Land ist, das eine sehr, sehr, sehr krasse Kriminalstatistik aufweist. Offiziell das Land mit den meisten Vergewaltigungen weltweit. Also die im Hellfeld halt irgendwie ans Tageslicht kommen, was da an Dunkelziffer nochmal dazukommt, das will man, glaube ich, gar nicht wissen. Also ich habe mal irgendwie Statistiken gelesen, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter wurde. Da sprachen Quellen davon, dass in Südafrika ungefähr alle 90 Sekunden eine Frau vergewaltigt wird.
Boah.
Das ist crazy, das ist absolut ekelhaft. Da gibt es auch diese krasse Erfindung, da haben wir mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass südafrikanische Frauenrechtler so eine Art Kondom erfunden haben, so eine Art Diaphragma, das Frauen schon tragen können, also in sich tragen können. Und wenn sie dann vergewaltigt werden, dann sind in diesem Kondom innen so Widerhaken, dass dann der Vergewaltiger sich daran verletzt und das dann am Penis hängen bleibt und man ihn dann daran identifizieren kann, dass da halt diese Falle quasi hängt.
Boah, schreckliche Vorstellung. Also mal so von der Verletzungsart her, wenn ich erstmal so sagen darf. Aber die genauso schlimm finde ich das, sowas mit sich mitzutragen und in sich mitzutragen, ist auch super düster, der Gedanke. Ja. Aber auf der anderen Seite so von dieser Raffinesse her schon ziemlich clever, ehrlich gesagt. Also ein bisschen finde ich es auch interessant.
Es ist, ja, aber alleine, dass man über sowas nachdenken muss, ist so düster, ne? Und das ist, das zeigt einfach, was das für ein krasses gesellschaftliches Problem ist, was für ein Frauenbild davor, also dass Frauen wirklich freiwillig sind. Ich meine, man hört das ja hier auch von Frauen oft, die sich teilweise nicht sicher fühlen oder diese Umfrage, dass viele Frauen lieber mit einem Bären allein im Wald wären als mit einem Mann. Das mag irgendwie überspitzt und auf die skurrile Spitze getrieben wirken, aber das ist für viele, glaube ich, Realität und halt in Südafrika einfach offensichtlich umso mehr, ne?
Ja, total grausam, schrecklich.
Auch was die Mordrate angeht, ist Südafrika relativ crazy unterwegs. Und einer dieser Fälle, ja, wo man jetzt so ein bisschen drüber streitet, Mord oder Unfall, Totschlag, Mord, wenn ja, Mord, was für Hintergründe, der hat es weltweit auch in die Medien geschafft. Und ich bin sicher, auch du hast damals davon mitbekommen. Wir reden von dem Todesfall Reeva Steenkamp, die von ihrem Partner Oscar Pistorius ermordet wurde.
Na klar, kenne ich.
Kennst du, ne? Also das ist, ja.
Ja, der Paralympics-Held, der dann irgendwie, ich glaube, sie dann durch eine Tür erschossen hat oder so. War das so?
Ja.
Es war auf jeden Fall, glaube ich, das Motiv Eifersucht.
Ja, dazu kommen wir noch. Gibt es ein Motiv oder war es einfach nur ein tragischer Unfall, wie er das ja behauptet? Das ist nie so ganz geklärt worden. Oscar Pistorius, genau, ein Paralympics-Held, ein Sportheld in Südafrika, jemand, der da einen sehr, sehr hohen Status genossen hat. Am 22. November 1986 geboren worden in Südafrika und bereits als Baby fiel dann eine Fehlbildung seiner Wadenbeine, eine sogenannte Fibula Aplasie auf, die dann dazu führte, dass seine Unterschenkel amputiert werden mussten, als er erst 11 Monate alt war. Also die Wadenbeine, da fehlten Teile. Er hatte an jedem Fuß nur 2 Zehen. Es war klar, dass das keine funktionierenden Beine sein könnten. Und so wurde der als eben Toddler schon amputiert und hat dann als ja schon früh gelernt, mit Prothesen zu laufen. Allerdings war der immer schon auch ein sehr, sehr sportliches Kind, trotz dieser Einschränkung. Hat als Kind gerne gerungen, also war im Ringerteam seiner Schule auch unterwegs und hat dann irgendwann die Leichtathletik für sich entdeckt, eben mit seinen Prothesen. Und durch das Anfertigen von ganz, ganz speziellen Fiberglasprothesen konnte er dann eben Sprinter werden und hat dann da sein immenses Talent entdeckt. Und eben aufgrund dieser Fiberglasprothesen und deren Aussehens hatte er dann den Spitznamen der Blade Runner.
Also erstmal eine total bewundernswerte Lebensgeschichte bis dahin. Und gleichzeitig ist es super grausam. Also es ist einfach nur, was für eine schreckliche Krankheit und wie gemein das Leben doch sein kann, ne?
Ja,
dass aber so ein kleines Kind irgendwie die Beine, beide Beine verlieren muss.
Man kann aber sagen, dass er durchaus das Beste daraus gemacht hat. Also der ist
ja, deswegen sage ich ja so, ich ziehe den Hut echt vor jedem, der es schafft, sich da so durchzuringen und diesen Mut, diesen Ehrgeiz und all das aufzubringen. So, weißt du, diese Kraft, das ist schon wirklich Wahnsinn.
Ja, er ist 2004 zum ersten Mal bei Paralympischen Spielen gestartet, damals in Athen, und hat im Laufe seiner Karriere in Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften 12 Goldmedaillen erlaufen, mehrere Silbermedaillen. Also der hat, glaube ich, 7-mal olympisches Gold gewonnen. Der ist wirklich ein absoluter Superstar gewesen und hat auch teilweise Sprint-Meetings gewonnen, wo er auch gegen Menschen ohne Behinderung angetreten ist.
Krass, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Der ist mit Sicherheit schneller gewesen als so der Otto-Normal-Mensch mit 2 Beinen. Also das denke ich mir schon.
Das Ziel war auch immer tatsächlich weg von den Paralympics bei den richtigen Olympischen Spielen anzutreten. Da hat er auch viele, viele Anträge für gestellt. Hätte sich von der Zeit her tatsächlich auch qualifiziert für das Sprinten der Männer bei Olympischen Spielen. Allerdings gab es dann damals, daran erinnere ich mich noch, da gab es dann ganz aufwendige Gutachten, wo Wissenschaftler errechnen mussten, ob diese Fiberglas-Füße, Beine, die er hatte, ob die nicht ein Vorteil sind, weil die es ihm erlauben, vielleicht mehr Schwung zu nehmen oder mehr Schwung zu holen, als der normale menschliche Muskelapparat es würde.
Ja, verstehe.
Und aufgrund dieser
und das war dem, wahrscheinlich dann so, ja? Also das war die Erkenntnis der Wissenschaftler dann.
Ja, das wurde, glaube ich, niemals abschließend geklärt, aber aufgrund dieser Grauzone und dieser Kontroverse ist der auf jeden Fall niemals dann wirklich bei Olympischen Spielen gestartet.
Ja, ist wahrscheinlich auch bitter, ne? Also ich hätte es ihm, was das betrifft, sage ich mal, schon gegönnt, wenn das so sein Ziel war. Und ich glaube, also ich kann mir jetzt, ich habe Ideen, warum das seine Motivation möglicherweise war, da bei einer normalen Olympiade teilzunehmen. Und von daher finde ich das schon so gesehen ein bisschen schade, aber na gut, es muss natürlich auch Fair Play sein, ne? Das ist ganz klar.
Ja, klar. Ich denke aber, Paralympics werden halt immer als so nicht so vollwertig betrachtet, ne? Und wenn du natürlich dann sehr, sehr leidenschaftlicher und ehrgeiziger Sportler bist, natürlich willst du dann zeigen, dass du eben auch bei den Spielen der Menschen ohne Einschränkungen mithalten kannst, ne? So, das ist genau, ganz ja. Logisch.
Ja.
3 Jahre älter ungefähr als eher als Oscar Pistorius ist Reva Steenkamp. Die wurde am 19. August 1983 in Kapstadt geboren und hat relativ früh so den Weg in das Model-Business gefunden. Also eine sehr, sehr gut aussehende junge Frau, die auch so, ja, dieses typische Model-Klischee einfach erfüllt. Groß gewachsen, blond, sportlich, schlank und halt einfach auch so eine, ja, diese typische Model-Attitüde und Ausstrahlung.
Ja.
Bereits mit 14 Jahren beginnt sie mit dem Modeln, gewinnt bei verschiedenen Misswahlen. Ja, da erreicht sie das Finale, scheitert einmal knapp, einmal gewinnt sie so einen Wettbewerb. Sie taucht dann auch in dieser FHM auf, das war so eine Männerzeitschrift damals, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt oder nicht, keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht.
Da erreicht sie bei so einer Wahl der 100 sexiesten Frauen 2012 den 45. Platz, also durchaus auch jemand, der durch seine Attraktivität, durch ihre Attraktivität, durch ihre Optik auch international so ein bisschen Aufsehen auf sich gezogen hat.
Ja.
Ferner hat sie ja Kosmetikwerbung gemacht und auch für Toyota-Werbespots stand sie in Südafrika vor der Kamera, war immer wieder auf dem Cover verschiedener Modemagazine zu sehen und ja, fing so an, als Moderatorin tätig zu sein für so einen Internetfernsehsender, aber auch im analogen TV hat sie immer mehr Fuß gefasst, wirkte in so einer Reality-TV-Show mit beispielsweise und ja, war einfach so insgesamt so eine in Südafrika sehr bekannte Persönlichkeit.
Mhm.
Trotzdem aber allgemeinen Berichten nach eher bodenständig, hat sie noch mit ihrer besten Freundin in Johannesburg zusammen in der WG gewohnt und also so gar nicht abgehoben oder so, sondern einfach so wie so ein Studentenleben quasi geführt und wurde auch eher als jemand beschrieben, der eher bodenständig ist, noch so Kontakt zu alten Freunden hat, nicht so abhebt und jetzt nur noch mit der coolen Bubble rumhängt, sondern eher so bei den Wurzeln bleibt.
Mhm.
Also eigentlich, ja, cool. Eigentlich ein sympathischer Zug, soweit man das irgendwie von außen nachvollziehen kann.
Ja.
Ja, wie gesagt, natürlich zwei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Südafrika, die jeder kennt und die natürlich auch einander kennen. Und so ist man dann nur mäßig überrascht, als am 5. November 2012 im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Südafrikanischen Sportföderation die beiden dann zum ersten Mal in Johannesburg auf so einer Gala sich auch als Paar zeigen.
5. November 2012.
Genau, also es war vorher gemutmaßt worden, dass die daten könnten.
Hm.
Da gab es dann auch so Paparazzi-Fotos und man hat die zusammen gesehen, aber man war nicht sicher. Und am 5. November 2012, da machen die quasi ihre Beziehung öffentlich. Da treten die ans Licht der Öffentlichkeit. Also da sind die auf einer Gala, wo dann auch klar ist, okay, da wird viel Presse sein, da macht man das dann, da kann man nichts mehr verheimlichen, wenn man dann da zusammen auftritt.
Verstehe. Macht man vielleicht auch mit einer gewissen Absicht dann als Prominenter, ne?
Das haben die sicherlich mit einer gewissen Absicht gemacht. Side Note, sie wird tatsächlich 4 Monate später tot sein. Also
so, das war der Punkt, warum ich gerade nochmal nachgefragt habe. Ich habe jetzt heimlich gegoogelt und gesehen, dass der Valentinstag 2013 der Tag der Dinge war. Und da war ich schon ein bisschen erschrocken, ne? Wie kurz dann die Beziehung vielleicht nur war.
Ja, und wie gesagt, warum dieser Valentinstag 2013 dann ihr Todestag war, darüber möchten wir heute sprechen und spekulieren, denn es gibt da, wie gesagt, die Oscar Pistorius-Version und es gibt die wahrscheinlichere Version aus meiner Sicht.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Ja, aber wie das dann natürlich ist bei so einem Paar, bei so zwei attraktiven jungen Leuten, die beide so im Licht der Öffentlichkeit stehen, da wird das natürlich auch schnell, die werden natürlich auch schnell so zum Traumpaar verklärt, ne? Und so ist dann diese Beziehung eine sehr, sehr viel beachtete auch in Südafrika und auch eine, die, ja, wie gesagt, so in diesen, die direkt so diesen Traumpaar-Status bekommt. Oscar Pistorius hatte auch schon andere Beziehungen, aber da ist noch nie irgendwas Negatives nach draußen gedrungen. Das waren alles so ähnliche Typen wie Reba Steenkamp, also alles so blonde, großgewachsene Frauen. Also der scheint auf jeden Fall einen Typ zu haben. Und ja, sie, wie gesagt, so aufstrebender Star am Moderations- und Modelhimmel. Und das, ja, die werden irgendwie auf jeden Fall schon so ein bisschen als so It-Paar und Traumpaar in Südafrika gefeiert. Ist natürlich auch ein bisschen weird, ne, dass das Traumpaar in Südafrika dann irgendwie so ein ja, wie soll ich sagen, weiß-südafrikanisches Paar ist in einem Land, das natürlich überwiegend dunkelhäutige Bevölkerung hat, ne? Also so Nachfolger von den Kolonialisten irgendwie, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, die vielen, glaube ich, ein bisschen komisch aufgestoßen ist damals. Ist ja auch ein Land mit sehr großen Spannungen dahingehend, das darf man ja auch
Ja,
nicht
auf jeden
vergessen.
Fall.
Also ich meine, in unserer Lebenszeit ist ja noch das Apartheid-System abgeschafft worden. Frederick de Klerk damals, der letzte weiße Präsident, der dann auch Nelson Mandela begnadigt hat. Und wir haben das ja alles miterlebt, ne? Diese ganzen Umbrüche und Spannungen in Südafrika, eben, was da alles passiert ist.
Ja, klar. Das ist auf jeden Fall bekannt, ja.
Ja, wie gesagt, die Beziehung der beiden, die wird national sehr, sehr stark beachtet, auch international teilweise. Da ist Oscar Pistorius ja auch ein relativ bekannter Mensch, aber das findet schon mehr so in den südafrikanischen Medien statt, weil das ja eher so Lokalberühmtheiten sind. Kurzer Side-Note: Erinnerst du dich eigentlich noch daran, dass wir zweimal ein Referat halten mussten im Studium über den namibischen Rundfunk?
Ich glaube, das war das Referat, das du ausschließlich vorbereitet hast, Mr. Fab, GPT, und dann habe ich auch eine Eins kassiert.
Ja, und das war witzig, das jetzt mal für die Leute unter euch, die vielleicht studieren. Gut, damals war das noch nicht so krass mit dem Internet und mit irgendwelchen Quellen, aber dieses Referat war von vorne bis hinten gelogen. Ich habe da nur Unsinn erzählt, aber ich habe es einfach so überzeugend rübergebracht, dass der Dozent es offensichtlich sehr, sehr interessant fand und uns beiden eine Eins gegeben hat. Und
Dann wäre es aber auch eine Frechheit gewesen, wenn ich die nicht bekommen hätte, ganz ehrlich, jetzt, wo ich das weiß.
Ich weiß noch so, das war so geil. Ich habe die wildesten Dinge erzählt, wirklich. Und er saß da vorne und hat immer wieder gesagt: Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Und ich dachte mir immer so: Okay, wie weit kannst du es treiben? So, aber ja, eins. Geil.
Ja, auf jeden Fall. Cool.
Ja, ich bin drauf gekommen, weil in meiner Erzählung die namibische Medienwelt sehr stark mit der südafrikanischen verknüpft war, an die britische BBC angelehnt. Das stimmt allerdings ausnahmsweise. Und ja, in dieser Medienzirkus da sind die beiden eben sehr, sehr präsent. Es ist der 12. Februar 2013, also kurz vor dem Tod von Reeva Steenkamp. Da trifft sie sich zum Kaffeetrinken in Johannesburg mit ihrem Ex-Freund Warren, zu dem sie noch so ein freundschaftliches Verhältnis hat. Also die sind im sehr, sehr Guten auseinandergegangen. Die haben irgendwann einfach gemerkt, dass so die Lebenswirklichkeiten nicht mehr übereinstimmen und dass man eher sich in Richtung einer sehr guten Freundschaft entwickelt hat, aber nicht mehr unbedingt so als Paar zusammenpasst.
Okay.
Dann beschlossen, dass es vielleicht wertvoller ist, die Freundschaft zu behalten, als irgendwie im Trubel auseinanderzugehen. Zuvor
Und
waren
diese
die.
Freundschaft war, entschuldige, aber diese Freundschaft war Oscar auch schon bekannt vorher oder weißt du was darüber?
Die war Oscar bekannt, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass er das nicht sonderlich cool fand. Dazu kommen wir später noch.
Okay.
Also die beiden waren 5 Jahre ein Paar und er dachte da vielleicht als neuer Partner, dass da nach 5 Jahren vielleicht noch irgendwelche Emotionen da sind, die er nicht überschauen oder kontrollieren kann. Aber die beiden waren nach Schilderung ihres Umfelds einfach wirklich nur noch sehr, sehr gute Freunde.
Ja. Soweit das möglich ist, ne? Das ist ja immer so die Frage, ob da wirklich für beide nur eine Freundschaft wirklich das ist, was übrig geblieben ist.
Ja, oft ist es wahrscheinlich wirklich so, dass zumindest eine Partei da dann noch irgendwie mehr dran hängt als die andere und vielleicht die Freundschaft führt, um einfach in Reichweite zu bleiben. Aber das weiß man halt nicht. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die
Ne,
wirklich
klar.
einfach nur gute Freunde waren.
Ja, gehen wir mal davon aus. Also 2 Tage vor ihrem Tod, 12. Februar 2013, trifft sie sich mit Warren.
Genau.
Okay.
Warren ist irritiert darüber, denn Reva kriegt an diesem Tag diverse SMS von Oscar und er ruft auch mehrfach an, aber sie geht nicht ran. Also er scheint irgendwie so, weiß nicht, Status-Updates von ihr haben zu wollen, vielleicht auch wissen wollen, wann sie das Treffen beendet, wo sie ist. Also es wirkt so ein bisschen eifersüchtig, kontrollierend. Er ruft sehr, sehr oft an, er schreibt sehr, sehr oft und sie geht da gar nicht großartig drauf ein, aber Warren bekommt eben mit, dass er eben sehr häufig den Kontakt sucht.
Und sie wusste dementsprechend auch, nein, Entschuldigung, Oscar wusste auch, dass sie sich mit Warren trifft, ja?
Ja, genau.
Okay.
Sie hat dann allerdings geplant, ihn am nächsten Tag zu besuchen, also am 13. Februar, den Tag wollte sie mit Oscar bei ihm zu Hause in Pretoria verbringen. Pretoria ist so eine Dreiviertelstunde von Johannesburg entfernt. Also am 12. dieses Treffen mit Warren, wo Oscar häufig und sehr, sehr penetrant versucht, sie zu erreichen, wo sie ihn ignoriert, und am 13. fährt sie dann raus nach Pretoria. Eigentlich ist für den Valentinstag, für den nächsten Tag geplant, dass sie wieder in Johannesburg ist und sich mit Freunden trifft. Aber sie schreibt dann abends an diesem 13. Februar ihrer Schwester, mit der sie sich am nächsten Tag treffen wollte: Hey Leute, ich bin so müde, die Fahrt ist viel zu weit, ich schlafe heute bei Oscar, wir sehen uns dann morgen im Laufe des Tages. Also sie fährt dann nicht mehr wie geplant am 13. in ihre WG zurück, sondern will irgendwann am Valentinstag im Laufe des Tages nach Hause kommen.
Okay, heißt aber auch, dass sie jetzt nichts Romantisches oder sowas geplant haben, sondern quasi einen ganz normalen Tag verbringen wollten am Valentinstag.
An dem Tag davor, also die treffen sich
ja, am 13. Nein, das genau. Ist klar, die treffen sich am 13., aber am 14. wollte sie zurück zu ihren Freunden. Das heißt also, dass es keine Pläne von Oscar und River gab.
Ja, offenkundig, okay. Offenkundig nicht, nein.
Hm. Was ja auch sein könnte, dass jetzt an der Stelle vielleicht, dass die mögliche Eifersucht von Oscar noch befeuert hat, weil er möglicherweise vielleicht sowas vorhatte und es nicht verstehen konnte, dass sie sich lieber mit ihren Freunden trifft und stattdessen sogar noch 2 Tage vorher mit ihrem Ex sich getroffen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die beiden kommen um 20 Uhr an Oscars Haus in Pretoria an. Das ist quasi verbürgt. Das ist so eine gated Community mit Sicherheitspersonal. Und da weiß man also quasi, wann man ein- und ausgeht. So leben ja quasi alle reichen Menschen in Südafrika eben aufgrund der hohen Kriminalität. Da kann man eigentlich nur in diesen gated Communities wohnen, wo halt Sicherheitspersonal, wo dann teilweise auch Einkäufe für einen erledigt werden, damit man nicht irgendwie raus muss. Ich kannte mal jemanden, der im Bereich so Wirtschaftsrecht gearbeitet hat und der irgendwie außerhalb von Kapstadt von seiner Firma untergebracht wurde und in Kapstadt arbeiten musste. Und damit der da nicht durch den Straßenverkehr fahren muss, wo es halt potenziell gewalttätig oder kriminell werden konnte, wurden der und seine Kollegen jeden Tag per Helikopter in die Firma geflogen. Also vollkommen geisteskrank auch, ne?
Ja, komplett krass.
Ja. Auf jeden Fall sind die an diesem 13. um 20 Uhr zu Hause in Rivers Haus. Gina, ihre Mitbewohnerin, die schreibt ihr noch eine SMS. Und eigentlich ist das immer so, wenn Reva woanders übernachtet, das kommt ja schon mal vor, also als Model und was weiß ich was.
Ja, in Oscars Haus sind sie.
Entschuldigung.
In Oscars Haus. Nee, kein Problem, okay.
Und es ist eigentlich immer so, wenn Reva woanders übernachtet, ob jetzt bei einem Partner oder bei einem Berufstermin, bei ihren Eltern, irgendwas, dann telefoniert sie abends immer noch mit ihrer Mitbewohnerin, aber das bleibt an diesem Abend aus. Also das ist ganz, ganz entgegen ihrer Natur und ihrem normalen Ablauf. Und so bleibt diese Gute-Nacht-SMS von Gina unbeantwortet. Am 14. Februar gegen 3:30 Uhr nachts kontaktiert Oscar Pistorius das Krankenhaus in Pretoria. Er ist sichtlich neben sich und aufgewühlt bei diesem Notruf. Er weint. Und etwa 10 Minuten später treffen dann Krankenwagen und Polizei auf dem Grundstück von ihm ein. Um 3:45 ruft er einen Freund an, einen gemeinsamen Freund von ihm und Reva. Der hat die beiden damals vorgestellt, also der hat diese Beziehung so ins Rollen gebracht.
Ja.
Und erzählt auch ihm, dass was Schreckliches passiert ist, und der setzt sich, Justin heißt der Typ, spielt aber keine große Rolle, der schwingt sich direkt in Johannesburg in sein Auto und fährt nach Pretoria. Als er ankommt, wird er aber schon gar nicht mehr auf das Grundstück gelassen. Also das ist dann zu dem Zeitpunkt von der Polizei schon direkt abgesichert worden. Er kann halt nur noch überall Einsatzkräfte, Polizei, Rettungskräfte wahrnehmen. Reva Steenkamp ist in diesem Moment schon im Krankenhaus eingetroffen, aber verstirbt an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei nimmt die Wohnung von Oscar Pistorius in Augenschein. Im Badezimmer und im Flur des Hauses, da befinden sich Blutspuren, sehr, sehr starke Blutspuren, vor allem im Badezimmer. Durch eine Tür, die vom Badezimmer in so eine Toilettenkabine führt. Also das ist so ein abgetrennter kleiner Raum im Badezimmer. Da ist offensichtlich hindurch geschossen worden. Da sind Einschusslöcher. Auf dem Boden im Schlafzimmer liegt eine Pistole. Und
Moment mal ganz kurz, das Räumliche muss ich erstmal verstehen. Es gibt das Badezimmer und dann so eine Art kleine Kammer daneben,
also
die quasi nur durch das Badezimmer erreichbar ist.
Genau, also es gibt ein Schlafzimmer, das ist jetzt erster Stock, ja?
Ja.
Es gibt ein Schlafzimmer, dann gibt es so einen kleinen Flur vom Schlafzimmer in ein Bad. Da ist eine Badewanne, das ist so ein voll ausgestattetes, relativ großes Bad.
Ja.
Mit drei Fenstern, also so mit sehr, sehr helles Bad.
Ja.
Und da gibt es in der hintersten Ecke ist quasi ein kleiner Raum abgetrennt, da ist die Toilette drin.
Aber die Toilette,
aber mit eigener Tür.
Okay, und die Schüsse, sind die jetzt von dem Badezimmer in die Toilette oder von der Toilette ins Badezimmer
erfolgt? Dazu kommen wir gleich. Ja.
Okay, das ist nämlich das, was mich ja jetzt interessiert
also an der Stelle. Aber stell dir vor, dieser Boden in diesem Badezimmer und in diesem Toilettenraum, der ist komplett blutverschmiert. Auf dem Boden in diesem blutverschmierten Badezimmer, in dem Blut, liegt so ein Cricketschläger. Also es ist so ein Sportinstrument.
Ja, kenne ich.
Auf dem Boden im Schlafzimmer liegt eine Pistole und halt Oscar Pistorius ist oben ohne. Der hat quasi nur Shorts an, nur eine Boxershorts und ist komplett voll mit Blut.
Ja.
Der ist auch total aufgewühlt und wird direkt im Haus noch verhört. Also die Behörden, die bringen ihn gar nicht auf die Polizeistation, die machen das direkt an Ort und Stelle. Und er wird da zitiert, dass er immer wieder gesagt haben soll, so Tränen erstickt, ich habe mein Baby getötet. Also dass daran, dass Reaver Steenkamp durch seine Hand quasi ums Leben gekommen ist, da wird auch niemals ein Zweifel dran bestehen.
Okay. Jetzt ist natürlich ein Schuss und ein Cricketschläger. Also dieser Cricketschläger, der lässt natürlich jetzt Fragen offen.
Ja, dazu komme ich, das wird gleich alles Sinn ergeben. Also wenn ich dir dann so schildere, wie das alles passiert ist.
Ja.
Dieser Fall, der ist natürlich direkt durch alle Medien gegangen. Der war ja auch in Deutschland ein Riesenthema.
Ja, total.
Oscar Pistorius' Version ist jetzt also die, dass die beiden einen schönen Abend hatten. Die haben einfach den Abend genossen, haben sich unterhalten, haben irgendwie was Schönes gegessen und so weiter. Und dann später sind die als ins Obergeschoss des Hauses gegangen und wollten sich so zurückziehen. Reaver Steenkamp hat Yoga gemacht im Schlafzimmer. Er hat seine Prothesen ausgezogen, sich aufs Bett gelegt und ferngesehen, während sie halt ihr Abendworkout gemacht hat. Dann hat sie sich frisch gemacht, ist zu ihm ins Bett gekommen. Die haben sich noch unterhalten und sind dann irgendwann beide eingeschlafen.
Ja.
Dann hat er ein Geräusch gehört, mitten in der Nacht, sagt er. Und er hatte Angst, laut eigener Aussage, weil er immer wieder Morddrohungen bekommt von irgendwelchen Leuten, die ihm seinen Wohlstand geneidet haben. Und es gab in der Zeit kurz davor, gab es so Malerarbeiten an seinem Haus.
Ja.
Und von diesen Malerarbeiten lag eine Leiter noch hinter dem Haus.
Okay. Also natürlich dann, dass er jemand über die Leiter einsteigen wollte.
Genau, und weil das so ist, dass sein Haus im Erdgeschoss sind die Fenster vergittert, aber im ersten Stock nicht, hatte er Angst, dass jemand mit der Leiter in den ersten Stock einsteigt und hat dieses Geräusch gehört.
Ja, die Angst kann ich nachvollziehen.
Hat seine Pistole genommen, also ist quasi auf seinen Beinstümpfen, ohne sich seine Prothesen anzuziehen, auf seinen Beinstümpfen raus aus dem Bett mit seiner Pistole ins Badezimmer, hat dann ein Geräusch aus der Klokabine gehört, hat gedacht, der Einbrecher verschanzt sich in der Klokabine und hat ohne Vorwarnung viermal geschossen. Und hat dabei Reaver zugerufen, dass sie die Polizei rufen soll, von der er dachte, dass sie im Bett liegt, und hat dann aber, als keine Antwort kam, gemerkt, dass sie eben nicht mehr im Bett lag, hat den Cricketschläger geholt, um die Toilette aufzubrechen, und dann lag sie da tot.
Okay.
Und dann lag sie da tot.
Ja, okay. Und wo hat er die Knarre gehabt?
Die hatte er unter seinem Bett.
Warum hat man eine Knarre unter seinem Bett?
Laut eigener Aussage, weil er immer wieder Morddrohungen bekommt.
Und wie ist das mit dem Waffengesetz in Südafrika?
Das ist sehr lax.
Also es ist gar kein Problem, dass er eine Pistole hatte. Das war jetzt auch eine offizielle Pistole.
Das haben da auch die meisten Leute, die ein bisschen Geld haben. Also das ist kein Problem.
Ah. Okay.
Das ist, also auch wenn du in diesen Gated Communities wohnst, die Gefahr von irgendwelchen Überfällen, Übergriffen trotzdem sehr, sehr hoch. Also wenn du da Kohle hast, hast du auch eine Knarre.
Du hast es gerade gesagt, aber nochmal ganz kurz die Frage. Also er ist davon ausgegangen, dass sich in der Toilette ein Einbrecher befindet.
Genau.
Und warum hat er dann genau geschossen? Er hätte doch eigentlich auch abwarten können, bis da jemand rausgeht.
Das ist eine Frage, die man sich da stellen kann. Warum gab es keinen Warnschuss? Warum gab es keine Warnung? Warum hat er direkt geschossen? Und genau. seine Geschichte, die hinkt, ein Wortspiel, was jetzt natürlich nicht auf seine Behinderung bezogen ist, aber ja, die hat noch den einen oder anderen Haken, sag ich mal.
Ja.
Also Sachen, die man zumindest in Frage stellen kann. Dass dieses Einbruchsszenario eventuell irgendwie schlüssig ist. Das kann ich eventuell nachvollziehen. Gerade bei jemandem, der, wie gesagt, prominent ist, der Geld hat, ne, okay. Aber ich merke doch, wenn ich dann aufstehe, ob da noch jemand neben mir im Bett liegt oder nicht. Das ist das Erste, was ich checke, ob es meiner Partnerin gut geht, wenn ich denke, da ist jemand in meinem Haus. So.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Er ist dann, wie gesagt, ins Badezimmer gegangen, hat ihr zugerufen, dass sie die Polizei rufen soll. Er hat kein Feedback von ihr bekommen. Das ist doch auch schon komisch. Es ist so, dass ihre Sachen, also ihre Habseligkeiten, so ein Buch, das sie gelesen hat, ihre Sonnenbrille und so, lag auf der rechten Seite des Bettes, wo sie normalerweise schläft. Und da auf diesem rechten Nachttisch lag auch das Holster von seiner Pistole. Also hätte er das beim Ablegen, beim Ziehen der Waffe, beim Ablegen von dem Holster ja schon merken müssen, dass da diese Bettseite leer ist.
Ja, ja, total.
Aber er sagt, in dieser Nacht, warum auch immer, ohne Grund haben sie die Bettseiten gewechselt. Also er hat auf dieser rechten Seite geschlafen. Ihre Sachen lagen da trotzdem, aber die haben in dieser Nacht komischerweise anders geschlafen als sonst.
Und die Pistole legt er immer unter das Kopfkissen, was er gerade benutzt, oder genau, wie soll man sich das vorstellen? Die hat keinen festen Platz.
Genau.
Was ja irgendwie auch eine seltsame Geschichte ist, tatsächlich, finde ich. Weil ich mir vorstellen könnte, dass ich meine, wir reden hier von einer scharfen Mordwaffe.
Richtig.
Dass er da, dass die eigentlich einen festen Platz hatte. Er wird ja nicht jeden Tag, jede Nacht davon ausgegangen sein, dass jetzt heute jemand einbricht.
Richtig. Dazu kommt dann eben, dass es, wie gesagt, auch so komisch ist, dass er, wie du schon sagst, direkt geschossen hat. Und er wusste gar nicht, ist da jemand in der Toilette, verschanzt sich da jemand? Er hätte auch fordern können, dass die Person erstmal rauskommt, statt direkt zu schießen oder warten, bis jemand rauskommt. Er schießt durch die geschlossene Tür und will nicht bemerkt haben, dass da drin Reva ist. Also angeblich ist sie von 4 Kugeln getroffen worden, ohne dabei was zu sagen, zu schreien, zu weinen, irgendwas. Das ist auch schon wieder sehr, sehr fishy.
Ja.
Die Rekonstruktion der Schussbahn und wie sie getroffen wurde, ergibt, dass sie in der Kabine vor der Tür stand, also mit dem Rücken zur Wand, mit dem Gesicht zur Tür gewandt, sodass sie quasi direkt in der Schussbahn war. Und das sieht für mich so ein bisschen aus, als ob die sich durch diese zuende Tür gestritten hätten. Weißt du, so dass...
Ja, dass sie sich dort vielleicht auch verstecken wollte.
Genau, dass sie vielleicht sich ihm durch die Tür so zugewandt hat, dass die sich gestritten haben, vielleicht aus Eifersucht. Es gibt noch andere Sachen, die vielleicht dafür sprechen, dazu komme ich gleich. Und er dann aus Zorn durch die Tür geschossen hat. Auf jeden Fall trifft der erste Schuss ihr Becken, fügt ihr da auch schon starke Verletzungen zu. Da wäre sie wahrscheinlich auch schon dran verstorben. Der zweite Schuss zerfetzt ihren Arm fast, der dritte schlägt in ihr Gesicht ein und der vierte weiß ich gerade gar nicht mehr. Also sie hat im Prinzip keine Chance.
Also auch nach oben geziert, ne?
Ja.
Becken, Arm, Kopf.
Exakt.
Das mal offensichtlich, wenn es so eine Reihenfolge ist. Und wie kommt jetzt das ganze Blut ins Badezimmer?
Ja, er hat dann...
Hat er sie dann da rausgezogen oder was?
Genau, er hat dann seiner Schilderung nach, als er dann gemerkt hat, dass das Bett leer ist, hat er sich dann gedacht, oh, das war sie vielleicht im Klo. Das Klo war abgeschlossen, er hat dann diesen Cricketschläger geholt, um die Tür aufzuschlagen quasi und hat sie dann quasi rausgetragen und ins Badezimmer abgelegt.
Und das kann man doch bestimmt forensisch untersuchen, also stimmt das von der Spur, von der Blutspur her?
Ja, das könnte stimmen, das ist sehr, sehr schwierig, weil da einfach sehr, sehr viel Blut ist. Sie liegt dann auch im Zimmer, also sie wurde offensichtlich rausgetragen, aber wie das jetzt genau gewesen ist, das weiß man nicht. Dazu kommt...
Aber es steht aber fest, dass diese Schüsse wirklich so erfolgt sind, ja? Also daran gibt es keinen Zweifel, dass die irgendwie durch diese Tür...
Okay. Nee. Das kann man rekonstruieren, also man kann, es wird auch ganz, ganz aufwendig dann für den Prozess so ein 3D-Modell animiert, also da gab es dann auch, wo die Ballistik wirklich berechnet, wie die Kugeln geflogen sind, das wird dann so in so einem Modell animiert, damit die Geschworenen das sehen können, also man macht sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe und man rekonstruiert das sehr, sehr gut, also da gibt es keinen Zweifel. Hm. Da werden auch internationale Fachleute eingeladen, also die südafrikanischen Behörden laden wirklich Fachmänner aus dem oder Fachpersonal, Fachmänner, Frauen, was weiß ich, aus dem Ausland ein, die an dieser Rekonstruktion arbeiten, weil man will das komplett wasserdicht haben.
Ja. Weiß man denn irgendwas darüber, wie die Stimmung der beiden am 13. war? Also wie sie wirklich war?
Naja.
Dieses romantische Essen gehen und so, das scheint mir ja alles seine Story zu sein. Aber mich würde das doch viel eher interessieren, ob es da nicht irgendwelche Streitereien nach dem 12. gegeben hat.
Naja, also es kommen jetzt Freundinnen, Ex-Freundinnen von Oscar an die Öffentlichkeit. Also wie gesagt, über seine vorherigen Beziehungen wusste man nie sehr viel, außer dass das alles so ähnliche Typ Frauen waren wie Reaver, ja, also attraktive, gerne blonde, große Frauen, so, das war offensichtlich sein Typ, so dieser skandinavische Typ, ne, der ja in Südafrika sehr häufig vertreten ist unter den weißen Südafrikanern, weil das ja häufig die Nachfahren von holländischen Kolonialisten sind, also das ist ein sehr, sehr häufiger Look, den man da findet.
Ja.
Daher auch diese offizielle Sprache, das Afrikaans, ist ja so eine Mischung aus Holländisch und Englisch, so ein ganz crazy Slang, wenn man das so hört.
Ja, genau. Wir haben uns mal irgendwann so ein Afrikaans-Rap-Lied angehört. Erinnerst du dich daran? Das war irgendwie ganz cool.
Ja, auf jeden Fall, das ist ganz geil gewesen. Auf jeden Fall kommen jetzt Ex-Freundinnen von ihm so an die Öffentlichkeit und die berichten, dass er in den jeweiligen Beziehungen sehr, sehr eifersüchtig war und auch körperlich übergriffig, dass er sie auch teilweise eingesperrt hat, wenn er das Gefühl hatte, dass da irgendwie Konkurrenz da sein könnte und dass er anderen Männern gegenüber sehr, sehr unsicher war aufgrund seiner Einschränkung. Also, dass er zwar sehr, sehr erfolgreich war, aber dass er immer so einen tiefen Minderwertigkeitskomplex, sage ich mal, mit sich rumgetragen hat und immer unterstellt hat, dass seine Freundin irgendwie sich eher hingezogen fühlen zu Männern, die halt keine Einschränkung in dem Sinne haben, ne? Also, wenn sich dann quasi eine Partnerin einfach nur unterhalten hat mit einem Mann, den er irgendwie als Bedrohung empfunden hat, dann hat er schon rot gesehen, so.
Ja. Kann ich irgendwie verstehen.
Ja, das ist aber eine Thematik, man kann es verstehen im Grundsatz, aber das ist natürlich eine Thematik, die dann vielleicht bei einem Therapeuten gut aufgehoben gewesen wäre,
genau,
und nicht immer wieder in immer wiederkehrenden Streitmustern mit irgendwelchen Partnerinnen ausgefochten werden muss, ne?
Ja, das auf alle Fälle, klar.
Naja, wie auch immer, also da gibt es jetzt auf jeden Fall auch die Schilderung von Gewalttätigkeiten und auch von so Einsperren, von Eifersucht und auch von, wie soll ich sagen, unbedachtem Schusswaffengebrauch. Da soll er nämlich zweimal, einmal in der Bar und einmal aus dem Auto raus geschossen haben in Streitsituationen. Das mit der Autogeschichte, das streitet er ab, das soll nicht passiert sein. Es gibt aber Zeugen, die das bestätigen. Und der Schuss in so einem Restaurant, da sagt er, dass der hat sich aus Versehen gelöst, als ein Kumpel ihm eine Waffe gegeben hat und er die entgegengenommen hat, da ist aus Versehen Schuss losgegangen. Aber das ist jetzt seine offiziellen Version. Es scheint so zu sein, dass er da in Situationen, wo er sich irgendwie genervt gefühlt hat oder irgendwie rot gesehen hat, dass er da in der Öffentlichkeit schon mal irgendwie die Pistole gezogen und auch geschossen hat. Also, was ja durchaus dafür spricht. Also das zeichnet ja ein ganz eindeutiges Bild, ne?
Ja, auf alle Fälle. Also ich finde es auf so einer abartigen Weise faszinierend, wie es sein kann, dass der so viel Schusswaffengebrauch hatte. Weißt du? Also das eine ist ja eine Waffe zu besitzen und die so irgendwie zu Hause zu bunkern für den Fall der Fälle, wenn das dort normal ist, okay. Sei mal dahingestellt, wie man darüber denkt, aber dass er halt immer mal wieder auch Pistolen benutzt hat. Das ist doch irgendwie verrückt.
Ja, und auch, dass die Behörden, also dass das immer irgendwie glatt gebügelt werden konnte, ne? Und hier spielt natürlich auch sein Status eine Rolle. Also Korruption in afrikanisch, also ich meine, selbst hier in Europa und auch hier in Deutschland kannst du wahrscheinlich bestimmte Dinge regeln, wenn du Einfluss und Geld hast, ne? Aber in anderen Ländern ist das eben nochmal viel, viel ausgeprägter. Ich war 2009 in einer Diskothek in Burkina Faso und da ist jemand rausgeflogen, weil er sich daneben benommen hat, ein Einheimischer. Und der hat sich dann in seinen Jeep gesetzt, also der hatte für dortige Verhältnisse ein sehr, sehr großes Auto, so ein Jeep. Ja. Und ist dann auf dem Parkplatz, hat er quasi alle Roller und Mopeds überrollt, die da standen, weil die meisten Leute fahren halt so Moped, so. Und aus Wut, weil er rausgeflogen ist, hat er die quasi platt gemacht, alle, von irgendwelchen random Gästen.
Oh Mann.
Und wir haben dann dem Betreiber angeboten, dass wir bei der Polizei mit aussagen würden, wenn er die Anzeige erstattet. Und der hat dann einfach nur gesagt, ja, den Typ kennt man, der hat Kohle, da wird nichts passieren, so. Also das war schon so klar.
Krass,
dass
ja.
Okay. Und so kann ich mir vorstellen, dass halt in Südafrika, dass da so ein Oscar Pistorius halt so Schusswaffengebrauch in der Öffentlichkeit auch ganz gut vertuschen konnte.
Naja, das ist gut möglich.
Aber es zeichnet, wie gesagt, ein klares Bild. Wir haben also hier jemanden, der offensichtlich eifersüchtig ist und auch unbeherrscht, der auch nicht nur zu Gewalttaten neigt, sondern eben auch zum Schusswaffengebrauch.
Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben also die Situation, dass die Pistole auf der falschen Seite ist. Angeblich haben die Bettseite gewechselt und so kam es dazu, dass die Pistole auf dem falschen Nachttisch lag. Dann haben wir die Geschichten der ganzen Ex-Freundin, diese Pistolengeschichten und darüber hinaus die Tatsache, dass nur Oscar sozusagen die gesamte Geschichte, so wie wir sie kennen, erzählt hat. Also wir wissen nicht, ob was davon erfunden ist und was nicht.
Exakt, ja. Mhm. Wir haben aber SMS-Verkehr, den die Polizei auswertet zwischen Oscar und Reaver, der darauf hindeutet, dass es auch da immer wieder Probleme mit Eifersucht gab in dieser doch sehr kurzen Beziehung. Also wir hatten ja, eben darüber gesprochen, zwischen dem offiziellen Bekanntmachen der Beziehung und ihrem Tod, das sind 4 Monate. Ne? Also das war, wenn man da jetzt mal noch eine Anbahnungsphase dazu nimmt, dann kannten die sich vielleicht irgendwie so 6, 7 Monate oder so. Ne?
Ja, genau.
Da gab es durchaus auch schon einige Auseinandersetzungen wegen Eifersucht. Da gab es mehrere Momente, wo man irgendwie gemeinsame Veranstaltungen überstürzt verlassen hat, weil Oscar das Gefühl hatte, dass sie von irgendwelchen Männern angesehen wird oder dass sie sich zu intensiv mit irgendwelchen Männern unterhält, und sie beschwert sich auch darüber. Also sie sagt ihm auch so, ey, das sind einfach Dinge, die kann und möchte ich so nicht dauerhaft akzeptieren. Das finde ich sehr, 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 sehr einschränkend und das mag ich nicht. Ne? Und was dafür spricht, dass da vielleicht ein Streit stattgefunden hat an diesem Abend, ist Folgendes. Wie gesagt, einen Tag zuvor gab es eben dieses Treffen mit ihrem besten Freund, wo er immer wieder versucht hat, sie zu erreichen. Wir können bei seinen Charakterschilderungen durchaus davon ausgehen, dass er wahrscheinlich zumindest in Rage war, dass sie nicht seine Anrufe und SMS beantwortet hat. Also er wird wahrscheinlich noch irgendwie mit so einer Restwut noch gewesen sein. Und ja, jetzt kommt dieser Cricketschläger wieder ins Spiel, an dem befindet sich relativ viel Blut von Reaver. Das ist natürlich klar, denn der lag da in ihrem Blut. Er hat ja damit die Tür aufgemacht.
Ja.
An dem finden sich aber auch so Fasern von Reaver. Und es gibt an ihrem Rücken Prellungen, die zu diesem Schläger passen.
Ja, sowas dachte ich mir nämlich.
Die Gerichtsmedizin dann später damit erklärt, dass sie durch die Wucht des Schusses gegen die Wand in diesem Klo geschleudert wurde und dann daran runtergerutscht ist. Die aber nach Einschätzung von Fachleuten aus dem Ausland eher zu diesem Schläger passen als zu der Wand. Also zeichnet sich hier eher das Bild, es gab irgendeine Form von Streit, warum auch immer. Ja,
ja, ja.
Sie hat sich vielleicht Richtung Bad geflüchtet, er ist hinter ihr her mit diesem Schläger, hat sie in den Rücken geschlagen, sie hat sich im Bad, in diesem Klo eingesperrt, der Tür zugewandt, hat durch die Tür mit ihm geredet, vielleicht sowas wie: Oscar, hör auf mit der Scheiße oder was weiß ich was, du spinnst, du bist verrückt. Er hat seine Pistole geholt und durch die Tür geschossen. Und 4-mal schießen ist ja auch einfach Vernichtungsabsicht. Ne? Wenn du denkst, da ist ein
Einbrecher. Ja, klar, das ist kein Affekt oder sowas.
Ja, ne? Und das ist halt auch an dieser Einbrechergeschichte irgendwie so schwammig, finde ich. Ne? Weil,
ja, total. Und ich meine, du machst ja auch, also man muss ja, wie gesagt, auch dazu in der Lage sein, überhaupt erst zu schießen, weißt du? Und dann direkt 4-mal bei einem Einbrecher, ohne zu warten, was passiert. Also, nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, also wie gesagt, da spricht aus meiner Sicht auch viel mehr dagegen, dass das so war. Also ich denke auch, dass da eher der, ja, wie soll ich sagen, dass es eher Mord oder zumindest ein Totschlag war aus so einer Eifersuchtssituation heraus, als eben wirklich diese Geschichte seinerseits stimmt. Ne?
Was glaubst du denn, was mögliche Gründe gewesen sein könnten für die Eskalation?
Naja, vielleicht hat er sie wieder damit konfrontiert, dass sie nicht geantwortet hat, und es ging dann irgendwie darum, dass er unterstellt hat, dass die beiden eben nicht nur Freunde sind, sondern dass da immer noch Gefühle sind. Und möglicherweise hat sie ihm dann gesagt, dass sie dieses kontrollige Verhalten seinerseits einfach satt hat. Weißt du, wenn nach so kurzer Zeit, wo man ja im Prinzip alles rosa-rot sieht, wenn der Partner dich da schon so heftig einschränkt, ja. Wo soll das hinführen? So, und,
ja, klar, total. Das ist total ungesund. Die müssten eigentlich komplett auf Wolke 7 sein und den ganzen Tag irgendwie romantisch so kitschig miteinander verbringen. Aber ich habe mal wieder eine Daniel-Frage, und nein, es geht nicht um die Schuhgröße von Justin, sondern es geht um was anderes. Es geht darum, ob jetzt die Behinderung, also diese körperliche Einschränkung von Oscar, irgendwie Thema gewesen ist zwischen Reaver und ihren Freundinnen oder so. Sie werden doch darüber gesprochen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht Thema gewesen ist. Also das gänzlich zu ignorieren wäre seltsam, auch wenn es ein sehr sensibles, intimes oder privates Thema ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mal besprochen wurde. Und das wäre so eine grundsätzliche Frage: Wie stand sie denn dazu? Ja, hat sie wirklich einfach darüber hinweggesehen? War das für sie alles fein? Und möglicherweise war das im Streit irgendwie auch vielleicht ein Thema, womit sie möglicherweise ihn auch provoziert haben könnte, weißt du, sodass er dann eskaliert ist.
Darüber habe ich keine Informationen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie mit ihren Freunden darüber gesprochen hat, das wurde zumindest niemals thematisiert, aber so wie ich sie einschätze, so von den Quellen her, ja. Also sie hatte es jetzt nicht nötig, diese Beziehung einzugehen, um da irgendwelchen Status durchzugewinnen. Sie hat selber schon einen guten Status gehabt und deswegen unterstelle ich eigentlich, dass ihr diese Einschränkung egal war. Also die war jetzt kein Golddigger, die sich gedacht hat, ich schaue da drüber hinweg, weil ich gewinne sozialen Status oder Geld dadurch. Das hatte sie nicht nötig. Ne? Ich glaube nicht, dass das für sie ein Thema war. So, also zumindest ist das niemals thematisiert worden.
Ja, keine Ahnung.
Ja, es gibt dann auch so ein bisschen so ein Hin und Her. Oskar Pistorius wird dann auch kurz aus der U-Haft entlassen gegen Zahlung von 1 Million Rand. Das sind $85.000 ungefähr an Kaution. Der ermittelnde Polizeibeamte wird entlassen, weil man dem irgendein altes Vergehen anlastet, was er angeblich Jahre vorher begangen haben soll. Also das ist ein Ermittler, der im Dienst ist und jetzt sagt man, okay, der hat 6 Jahre vorher auf so einen Kleinbus geschossen, um einen Verbrecher zu stoppen und in dem Bus waren auch Frauen und Kinder drin, aber man hatte irgendwie 6 Jahre, war das scheißegal und jetzt, wo Oskar Pistorius, also wo er in diesem Fall ermittelt, holt man diese alte Kabelle raus und schmeißt ihn raus, also es hat auch so einen Geschmäckler auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Letzten Endes wird Oskar Pistorius dann doch wieder in Untersuchungshaft genommen, die Kaution zurückgezogen, weil man eben Fluchtgefahr sieht. Der hat beispielsweise auch Immobilien in Italien, in England und man und hat auch genug Kohle. Ne?
Aber ist das tatsächlich so, dass man so als Paralympic-Gewinner von so vielen Preisen so viel Kohle hat?
Nee, der hat natürlich auch aufgrund seines Status als Werbeträger, also der war...
Okay, also durch ganz viele Werbung und Werbeeinnahmen
also
und so ein Kram.
Der hat tatsächlich für einen paralympischen Sportler sehr, sehr gut verdient, nicht durch die Paralympics, auch als olympischer Sportler verdienst du auch kein Geld. Ne?
Das ist halt sicherlich nicht das Gehalt eines Fußballprofis, aber ich denke mir halt eben auch, wie du schon sagst, als olympischer Sportler bekommst du es nicht irgendwie. Ein Handballer in Deutschland oder sowas in der Nationalmannschaft verdient gewiss auch nicht so viel wie ein Fußballer oder so,
also
oder ein Basketballer.
Bei einer Olympiade bist du quasi dabei, weil du dabei sein willst. Das hat mit da
ja, klar, das ist nicht. Da geht's um Ehre, ne? Das ist halt einfach so. Das ist so ein Ding.
Und der hätte das natürlich auch nicht, der hätte auch nicht so viel Geld verdient, aber der war quasi so der Vorzeige eingeschränkte Sportler weltweit, sag ich jetzt mal, der eben auch Werbedeals hatte und der ohnehin auch aus einer wohlhabenden Familie kommt. Also sonst wäre das ja auch gar nicht möglich gewesen, dass der in Südafrika da als Kind dann schon direkt mit Prothesen und so unterwegs war und
solche Glasfaserdinger, die dann irgendwie.
Exakt. Ach, ja, okay. Also der hatte auch von zu Hause aus einen guten finanziellen Background, Auf jeden Fall, das führt dann dazu, dass er eben wieder inhaftiert wird, dass er eben ja durchaus realistische Fluchtgefahr bestanden hat.
Ja, verstehe.
Ja, das Ganze geht dann hin und her, wird dann erst unter Hausarrest gestellt und dann wird irgendwie zwischendurch wegen Totschlag verhandelt. 2016 wird dann das Strafmaß von 15 Jahren auf 6 Jahre runtergesetzt, wegen mildernder Umstände. Pistorius will Berufung einlegen. Es geht dann immer so hin und her. Und 2023, da wird nochmal die letzte Berufung abgelehnt und 2024 wird er dann aus der Haft entlassen, nach der Hälfte der Haftzeit. Also der ist schon wieder draußen, der hat jetzt auch nicht so lange gesessen und bleibt halt bei dieser Unfallgeschichte. Also er bleibt seiner Version treu.
Was wäre denn gewesen, wenn er jetzt einfach einen Einbrecher erschossen hätte? Einfach in Anführungsstrichen. Das wäre dann okay gewesen? Ist das südafrikanische Recht so?
Ich weiß nicht, inwieweit das okay gewesen wäre, ob es da sowas gibt, so vergleichbar mit dieser amerikanischen Castle-Doktrin.
Ja, genau, das meine ich.
Aber wahrscheinlich gibt es das nicht in dem Maße wie in den Vereinigten Staaten. Aber wahrscheinlich hätte man ihn da mit irgendeiner Verwarnung oder Bewährungsstrafe davonkommen lassen, ebenso aufgrund seines Status irgendwas drehen können, der ist eingebrochen, der hat sich bedroht gefühlt, der hat sich sonst noch nie was zu Schulden kommen lassen. Das wäre, glaube ich, glimpflich für ihn ausgegangen.
Weißt du, diese verzweifelten Worte von ihm, ich habe sie getötet, die kann ich aber auch total gut nachvollziehen. Also ich finde das auch alles nicht unglaubwürdig, was er da erzählt. Das ist tatsächlich, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Ich finde diese Geschichte mit der Pistole schwierig, mit dem Nachttisch-Schränkchen. Aber dass er so aufgewühlt war, halte ich für total nachvollziehbar. Und dann würde es mich doch interessieren, ob er in irgendeiner Weise vielleicht sowas von sich gegeben hat, dass es wirklich tatsächlich Rückschlüsse darauf geben könnte, dass er das mit Absicht gemacht hat. Weißt du? Also wenn er das wirklich versehentlich gemacht hat, weißt du, finde ich, kann man das total verstehen, warum er wiederholend in dieser Nacht, in diesem Schockzustand, sagt, ich habe sie umgebracht. Das kann ich total nachvollziehen.
Also er hat,
weil er so geschockt davon ist.
Er hat sich nie dahingehend geäußert, dass man irgendwie denken konnte, dass es Absicht war. Ich glaube auch nicht, dass er das jetzt irgendwie, dass er sie kaltblütig ermorden wollte. Ich glaube, dass diese Reaktion in der Nacht echt war, weil ihm da die volle Tragweite seiner Handlung bewusst geworden ist. Ich glaube.
Meinst du, dass er so einen Wutausbruch hatte und das genau, sich selbst nicht kontrollieren konnte, genau, dann erschrocken war, exakt, über sich selbst?
Ich glaube, der konnte sich nicht kontrollieren. Der hat sie mit diesem Cricketschläger geschlagen. Die ist in das Klo geflüchtet. Die hat sich eingeschlossen. Die hat durch die Tür mit ihm diskutiert. Er war noch wütender, weil er nicht an sie rankam, weil sie sich eben räumlich abgegrenzt hat und die Tür abgeschlossen hat. Vielleicht hat sie auch irgendwas gesagt, was verletzend war, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich auch einfach nur verletzt gefühlt. Und er hat dann die Pistole geholt und durch die Tür geschossen, weil er ihr vielleicht Angst einjagen wollte. Vielleicht hat er auch in Kauf genommen, sie zu verletzen. Hätte sie auf dem Klo gesessen, also auf der Toilette selber gesessen, wäre sie auch nicht getroffen worden. Die ist quasi an so einer Wand dahinter. Und er hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass sie frontal hinter dieser Tür steht. Und das ist ihm dann bewusst geworden, als er die Tür aufgebrochen hat und er gesehen hat, dass sie tot ist. Und das wollte er vielleicht nicht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie Streit hatten, dass er sie geschlagen hat und dass er bewusst, im vollen Bewusstsein, dass sie in diesem Klo ist, in dieses Klo hineingeschossen hat. Das glaube ich schon.
Ja. Also, ja, okay. Dass er quasi mit dem Cricket-Schläger hinter ihr her ist, dann irgendwie, keine Ahnung, rumgeschrien hat vor dieser verschlossenen Tür und sich nicht anders zu helfen wusste, wie auch immer, vollkommen in Rage dann losgeballert hat.
Ja, vielleicht auch so als Ventil, weißt du, so, also.
Ja, und dennoch muss man sich fragen, wie es denn sein kann, dass das Halfter halt auf dem falschen Nachttisch lag.
Er hat die Pistole rausgenommen und hat das Halfter einfach weggeworfen, würde ich sagen, und ist dann einfach auf diesem Nachttisch zum Liegen gekommen. Also,
ja, dann hätte er diese Story gar nicht erfinden müssen, dass er dann irgendwie, dass sie die Bettenseiten getauscht haben. Vielleicht ist es auch keine Story, vielleicht stimmt es wirklich.
Weil dann, wenn er diese Story nicht erfunden hätte, dann wäre ja die Frage offen geblieben, warum liegt das da und warum hast du nicht gemerkt, dass die Bettseite leer ist?
Nö, nicht unbedingt, wenn das da einfach rübergeworfen hat. Also es kann auch sein.
Ja, aber das macht es halt unwahrscheinlicher, ne? Also,
ja, ja, klar.
Also ich glaube, er hat das unter seinem, er hat diese Knarre unter seinem Bett da rausgeholt, hat das Halfter abgezogen, hat das so weg von sich geworfen. Das ist dann über das Bett auf der anderen Seite zum Liegen gekommen. Er ist dann in Rage mit der Pistole zurück ins Bad, wo immer noch der Cricketschläger lag. Und hat dann durch die Tür geschossen. Dann ist ihm aufgefallen, so ey, da ist jetzt Stille, so, als er vielleicht weiter streiten wollte. Dann hat er sich gedacht, scheiße, habe ich die vielleicht getroffen? Ist irgendwas passiert? Hat die Tür eingeschlagen, hat sie rausgeholt? Ab da kann es ja von mir aus auch wieder stimmen, seine Geschichte, ja?
Ja, ja.
Also ich bin hier sehr wohlwollend. Ich glaube, also vielleicht wollte er sie auch ermorden, aber ich unterstelle ihm jetzt erstmal nur, dass er dass er rot gesehen hat und das im Affekt getan hat und sie nicht unbedingt töten wollte, ne? Aber das,
dass er keine Impulskontrolle hat auch, ne?
Genau, dass er total ausgerastet ist, ja.
Komplett ausgerastet über einen offensichtlich längeren Zeitraum, es war nicht nur ein Affekt, und dann aus lauter Wut da reingeschossen hat, viermal wohlgemerkt.
Ja.
Also nur mal einen Schock einjagen ist auch nicht, ne? Also er hat auch nicht irgendwie in, keine Ahnung, Kniehöhe geschossen oder sowas, um sie nur zu streifen oder ein Bein zu verletzen, weißt du? Er hat ja wirklich viermal da reingeschossen. Also von daher muss er da wirklich auf 180 gewesen sein.
Ja, vielleicht wollte er sie, weiß ich nicht, vielleicht wollte er sie ins Bein schießen. Das wäre ja schon schlimm genug, dass er sie so irgendwie so schädigen wollte. Und er konnte dann nicht unbedingt ahnen, dass er sie trifft am Becken und dass sie dann so runterrutscht an der Wand, so dass er dann ihren Kopf später trifft.
Also, ach so, ja, das denke ich mir halt auch. Ne? Also ich denke mir schon, du merkst es ja auch, dass wenn dort jemand hinter der Tür dann einfach runterrutscht oder zusammenbrecht, das merkt man, das hört man.
Ich weiß es nicht, aber ich bin mir halt sicher, dass diese Einbrecher-Story einfach nicht stimmt. Da würde ich jetzt wirklich meine Hand für ins Feuer legen oder drauf verwetten, dass das so nicht gewesen ist. Ich glaube, wir haben hier einen Menschen, der aufgrund von tiefer Unsicherheit einfach extrem Kontrolldrang hat und extreme Eifersucht und sich bedroht und in Konkurrenz stehend mit quasi jedem Mann fühlt, der mit seiner Partnerin irgendwie Kontakt aufnimmt, was super, super ungesund ist, und der sich dann in eine Wut reinsteigert, das betreffend, und auch Streit sucht. Und vielleicht hat sie ihm dann auch gesagt, dass sie sich trennen wird, weil sie das einfach nicht mehr wollte, weil sie auch so ein Freigeist war, ne?
Naja, sowas denke ich auch.
Was da zur Eskalation geführt hat, weiß ich nicht, aber ich glaube einfach, dass da Dinge aufeinander geprallt sind, halt eine eher freigeistige Frau, die auch Karriere macht und die auch ihr Ding machen will, so auch privat, und jemand, der einfach seine Partner sehr einengt, ne? Und das war einfach ein explosiver Misch, so. Und
ja, und das war ja offensichtlich so, dass er sie eingeengt hat, also seine Ex-Partnerin ja nur auch, also ja, das genau. Ist ja,
genau.
Das ist ja zweifelsohne Fakt.
Und das ist dann halt wieder so ein typischer Fall, ne, von jemandem, der weiß ich nicht, aufgrund von winzig kleinem Ego und irgendwelchen eigenen Problemen dann lieber zur Gewalt greift, als eben an dieser Problematik zu arbeiten.
Ja, und dennoch kann ich zumindest auch nachvollziehen, warum das sehr viel verlangt ist, an so einer Problematik zu arbeiten. Denn nochmal, er hat sich so krass durch sein Leben gekämpft und so einen Erfolg erzielt. Und alles, was er wollte, was er schaffen konnte, sozusagen im Bereich des Möglichen, hat er geschafft. Nur was er nicht schaffen konnte, ist, in Anführungsstrichen normal zu sein. Ne?
Also das, wie gesagt, wir haben das Glück, dass wir nicht diese Einschränkung haben. Und dass dann da vielleicht immer so ein Gefühl der Minderwertigkeit, gerade wenn du ein Mann bist, auch in der Generation aufwächst, in der wir auch aufgewachsen sind, wo auch noch so ein Männlichkeitsbild vorherrscht, dass man halt keine Schwäche zu zeigen hat und so, und wo, weiß ich nicht, ne, dass dann so eine körperliche Einschränkung natürlich was ist, was an dir nagt, da gebe ich dir 1000%ig recht, ne, und das,
ja.
Das zeigt ja auch seinen Drang, bei der normalen Olympiade zeigen zu wollen, dass er eben mithalten kann mit Leuten, die keine Einschränkung haben. Das zeigt ja schon, dass er seine Leistung, also das, was er bei der Paralympics schafft, als eher nicht so vollwertig betrachtet, ne?
Vielleicht, ja, oder vielleicht, dass er sagt, ich kann es mit denen trotzdem aufnehmen, mit allen anderen. So.
Ja, genau.
Also das Glas kann auch halb voll sein.
Und dass er dann da manchmal denkt, auch, dass er dann vielleicht manchmal unterstellt, dass eine Partnerin vielleicht eher den Drang hat, sich einen Partner zu suchen, der eben nicht diese Einschränkung hat, mit dem man vielleicht auch anders agieren kann, so dass diese Unsicherheit kann ich auch nachvollziehen, ne? Das kann ich auch
nachvollziehen. Ja, nein, das genau. Ich kann es auch 100%ig nachvollziehen. Und wir haben es hier nur auch wirklich mit einer Frau zu tun, die komplett in den Medien war, die, wie du schon sagtest, irgendwie zu den schönsten Frauen ihrer Zeit gehörte, die alle kannten, die wahrscheinlich sehr viele Verehrer hatte. Also sie hatte Möglichkeiten ohne Ende. Sie musste wahrscheinlich nur mit den Fingern schnipsen und schon hätte sie einen anderen Typen haben können.
Ja, aber
mit anderen Worten, nee, Moment. Also sie hat sich bewusst für ihn entschieden.
Das meine ich.
Safe, das ist so. Das ist so. Und dann müsste man sich fragen, um quasi, sag ich mal, hier therapeutisch zu wirken, wofür genau hat sie sich denn entschieden bei ihm, weißt du? Also ist es das, weil er einen tollen Charakter hatte, was genau war es, was sie überzeugt hat? Und das wäre doch für mich eine Möglichkeit, daran festzuhalten, also aus seiner Sicht jetzt, um dann gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, um zu sagen, okay, sie hat sich ganz bewusst für mich entschieden, weil, und das habe ich eben alles, das bringe ich mit.
Genau.
So, weißt du?
Und das ist genau das, was ich sagen wollte. Er hat sich wohl am Anfang auch sehr um sie bemüht und war wohl sehr charmant, das sagen so ihre Freunde, ne? Und deswegen hat sie sich, denke ich, für ihn entschieden. Ich glaube nicht, dass das, also klar, war das dann vielleicht auch noch cool, dass er auch noch in der Öffentlichkeit stand und einen gewissen Status hatte, ne? Aber, ja. Aber das ist genau das Ding und das ist eben die Sache, dass er sich hätte sagen müssen, ich habe diese Frau nicht gezwungen, mit mir eine Beziehung zu führen, die hat das aus freien Stücken gemacht, die hat da auch im Prinzip nichts zu gewinnen, die ist mindestens genauso prominent wie ich, die wird also wirklich, der wird was an mir liegen als Person, ja, so an meinem Charakter, an meinem Herzen, und das sollte dir doch Selbstvertrauen geben, dass du nicht irgendwie jeden anderen Mann als Konkurrenz betrachtest und dann kannst du vielleicht auf dieser Basis mit deiner Partnerin sprechen und kannst sagen, pass auf, ich habe diese Komplexe, so, ich habe diese Ängste und diese Konkurrenzgedanken oft, ja, so.
Aber ist natürlich auch seit, nach 4 Monaten
natürlich
so das Thema Nummer 1.
Das hätte man nach einer Zeit führen können, aber wie gesagt, zentraler ist trotzdem, der hätte sich einfach zeitlebens irgendwann mal einen Therapeuten suchen müssen. So,
ja, 100%ig. Er wird auch welche gehabt haben. Also das glaube ich auf jeden Fall.
Weiß ich nicht, das glaube ich tatsächlich nicht.
ich weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er dann irgendwie so im Prinzip ein Rich Kid war und dann recht früh diese Prothesen bekommen hat, dass er halt vollumfänglich dann irgendwie auch medizinisch und psychologisch betreut wurde.
Ich glaube, dass man bei so erfolgreichen Menschen oft diese psychologische Betreuung als nicht so notwendig sieht, vor allem auch zu der Zeit. Ich meine, guck mal, Robert Enke, ne? Für die Leute, die jetzt nicht mehr wissen, wer das ist, Robert Enke war Fußballprofi, hat
Nationaltorwart.
Nationaltorwart hinter Oliver Kahn und Jens Lehmann damals, also Nummer 3, eigentlich der bessere Torwart als zumindest Lehmann.
Hat Lehmann einmal ein Kopfballtor in einem Bundesligaspiel gemacht.
Ja, hat er. Und genau, Robert Enke damals als Spieler von Hannover 96 hat dann Selbstmord begangen, indem er sich vor einen Zug geschmissen hat. Das müsste auch so 2012 gewesen sein oder 11. Ja, so den Dreh. Und da hat auch jeder gesagt, der ist in seinem Sport super erfolgreich, der hat Geld, der hat eine Frau, der hat Kinder. Warum, was für einen Grund hat so jemand sich umzubringen? Und da war auch in den Medien die Diskussion, weil es dann auch um seine Depression ging, so total verständnislos, so nach dem Motto, wie kann der denn Depressionen haben? Der hat doch Geld und Erfolg, weißt du, als ob das eine das andere ausschließen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass man das bei so einem Oscar Pistorius vielleicht aus so einem Grund, dass der dann auch keine Hilfe bekommen hat, weil der hatte ja Status, der hatte Geld, der hatte Erfolg. Was soll der für Probleme haben, weißt du?
Ja, aber nicht als kleiner Junge.
Nein, natürlich weißt du, nicht. Aber
das meine ich. Also ich glaube schon, dass so ein Kind dann schon auch eine entsprechende Betreuung bekommt.
Aber in den 80er, 90ern, weiß ich nicht, Digga.
Also, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
Also ist auch egal. Also,
wie auch immer. Also was ich jedenfalls sagen will, ist, dass er ja auch kein Supermensch war. So,
nein.
Und dass man auch, finde ich, total nachvollziehen kann, dass er da möglicherweise gewisse Komplexe hatte, wenn dem so sein sollte. Das finde ich, kann man trotz dieses Erfolges und trotz dieser Tatsache, dass er sich so krass hochgekämpft hat und das auch versuchen wollte, zumindest in der normalen Olympiade, und trotz auch offensichtlich auch seiner Erfolge bei Frauen, das war ja auch so, dass er, wie du schon sagtest, verschiedene Partnerinnen hatte, die durchaus alle attraktiv waren, dass da irgendwas an ihm genagt hat, das kann man total nachvollziehen. Also,
das wirft ihm auch niemand vor. Also dass jeder Mensch hat seine Dämonen, der eine mehr, der andere weniger, das kann man niemandem vorwerfen. Aber man kann Menschen vorwerfen, sich dessen nicht bewusst zu sein, nicht daran zu arbeiten und die an seinem Umfeld auszuleben. Das kann man ihnen vorwerfen.
Ja, das Ausleben ist das Problem. Ich kann mir halt vorstellen, dass er relativ gut darin war, zu überzeugen, zu begeistern, sie Frauen oder Partnerin zu umgarnen und zu schauen halt, weißt du, also sie zu beeindrucken. Aber dass sozusagen in dem Moment, wenn die Normalität einkehrt, dass es an der Stelle dann irgendwann hing. Ja? Man müsste jetzt mal, das hat mich schon interessiert, wie lange die Beziehungen vor Reva waren, was vielleicht auch die Trennungsgründe waren, abgesehen von seiner krassen Eifersucht. Also wie war das? Hatte er auch so lange Beziehungen wie Reva über 5 Jahre schon mal gehabt? Oder war das immer nur so kurze paar Monatsgeschichten? Das ist ja alles, das sind ja mögliche Hinweise darauf, wie er sich hier verhalten hat.
Ja, das waren auch mehr so kurze Sachen meistens. Der galt auch so ein bisschen so als, ja, so ein bisschen auch als Playboy.
Ach so, okay, das war dann auch durchaus sein Ding. Er wurde also nicht zwangsläufig verlassen, sondern hat dann auch ein bisschen geschaut. Okay. Ja.
Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt und was da irgendwie seine Unsicherheit ausgelöst ist. Es ist ja auch oft so, es gibt Leute, die, wie du schon sagst, die können so auf den ersten Eindruck einen super Eindruck machen und die umgarnen einen, und dann, wenn man hinter die Fassade schaut und den Menschen näher kennenlernt, dann merkt man, dass da nicht viel hintersteckt, ne? So.
Ja, genau, so meinte ich
das. Vielleicht war es bei ihm ja auch so, dass das in dieser Anfangszeit alles irgendwie cool war und er hat einen guten Eindruck gemacht und sie hat dann gemerkt, abgesehen von dieser Eifersucht, dass da einfach nicht viel Persönlichkeit hintersteckt, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Eifersucht das definierende Element in dieser Situation war, aber wie gesagt, das können wir halt nicht beurteilen, das können wir nur spekulieren.
Naja, klar, ist auch so.
Da ist dann natürlich wieder die Frage der Fragen, was spekuliert denn die Community so, was denkt ihr denn? Ich meine, der Fall ist so sicherlich jedem geläufig und bekannt. Da werden sich die meisten True Crime Nerds und Nerdinnen sicherlich schon auch ein Bild gemacht haben. Was denkt ihr denn? Ist das valide, was er erzählt hat? Oder war das schon Mordabsicht? War es ein Totschlag? Haut mal raus, schreibt das mal in die Kommentare, kommentiert zu dieser Folge und liked alles, was euch vor die Flinte kommt bei Instagram. Weil es ist immer schwer für Insta-Accounts Sichtbarkeit zu erlangen, wenn man nicht dafür bezahlt, dass man anderen Leuten angezeigt wird. Das machen wir nicht. Vielleicht machen wir es irgendwann mal. Und ich habe das Gefühl, dass wir deswegen auch so langsam bei Instagram wachsen. Und deswegen muss man den Algorithmus so ein bisschen austricksen. Und Interaktion verschafft, glaube ich, Sichtbarkeit. Deswegen liked, kommentiert, seid einfach präsent bei uns.
Ja, ja, so sieht's aus. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein paar unter euch gibt, die sich schon richtig intensiv mit dem Fall beschäftigt haben und möglicherweise ganz viel zu berichten haben und vielleicht noch ein paar Infos tatsächlich auch noch bereitstellen können, die Fabian vielleicht nicht recherchiert hat oder die er ausgeklammert hat bei seiner Recherche aus Gründen, die wir nicht wissen, nicht kennen. Aber haut mal gerne raus. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was ihr so meint.
Ja, ich habe so ein paar Sachen ausgespart.
Ich muss sagen, ja, also ich muss sagen, machst du ja häufig, das ist ja vollkommen legitim, ne? Ich bin 50-50, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da hin und her gerissen.
Also du hältst auch die Einbrechertheorie für möglich, ja?
Ja, aber auch halte ich es für komplett gestört, dann einfach in eine Toilette reinzuballern. Nein, ich muss sagen, ich bin bei eher 55% bei dir, so. Wenn nicht sogar 60, aber also gute 40% halte ich es für möglich. Die Sache mit der Leiter kann ich nachvollziehen. Wie du schon gesagt hast, das sind alles spezielle Wohngebiete, wo es natürlich Securities gibt, aber dennoch sind die Leute offensichtlich vorsichtig. Ganz offensichtlich hat er eine Pistole und damit auch schon mal geschossen oder auch mit einer anderen. Also von daher halte ich das jetzt nicht für komplett abwegig.
Also komplett abwegig ist das auf gar keinen Fall. Das definitiv nicht, ne? Deswegen gibt es ja auch diese Kontroverse, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Ich sage jetzt einfach nur, was ich machen würde, wenn ich in dieser Situation wäre, ja? Wenn ich in meinem Bett liege, ich habe Angst, dass bei mir jemand einbrechen könnte. Meine Partnerin schläft neben mir. Ich habe eine Knarre unter dem Kopfkissen und ich höre ein Fenster klappern. Ich habe Angst, da ist ein Einbrecher im Bad. Ja? Das Erste, was ich mache, ich gucke, liegt meine Partnerin noch neben mir? Geht's dir gut? Ich wecke sie und sage dir, ey, verschanz dich hier, ruf die Cops. Ich gucke mal nach, was da los ist. Dann nehme ich meine Pistole, dann gehe ich nachgucken. Mein erster Gedanke ist so, ist die Person neben mir sicher und nicht irgendwie ja. Und das geht für mich nicht auf, so.
Ja, nee, da bin ich komplett bei dir, aber so reagiert einfach nicht jeder Mensch. Und ganz ehrlich, das ist so ein bisschen Lehrbuchantwort, die du jetzt gegeben hast. Du weißt nicht, wie du in so einer Situation reagieren würdest. Im Zweifel kann es auch sein, dass du sagst, ich kümmere mich darum, weil ich nicht möchte, dass meine Partnerin sich erschreckt, dass sie vielleicht, keine Ahnung, irgendwie besorgt ist oder sowas. Oder du machst so ein instinktives Männerding und sagst so, ich gehe mal gucken, was die Lache ist. Weißt du, du weißt es einfach nicht.
Ich weiß das, weil mir sowas schon mal passiert ist. Also ohne das, was passiert ist, aber dass ich aus dem Schlaf geschreckt bin und auch dachte, dass jemand einbricht und dann auch zu der Stelle des Geräuschs gelaufen bin, auch mit einem Taschenmesser bewaffnet, aber vorher geguckt habe, dass die Person, die zu dem Zeitpunkt neben mir im Bett lag, dass die da ist und dass es dir gut geht. Also ich kann die Situation ähnlich zumindest einschätzen.
Okay, lieber FabGPT. Wie wir ja wissen, beruht ChatGPT auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Also die möglichst wahrscheinliche Antwort oder das möglichst wahrscheinlich nächste Wort wird von ChatGPT generiert. Und daher ist wahrscheinlich deine Lösung auch die wahrscheinlichere. Hast mich überzeugt.
Du hast natürlich recht. Vielleicht reagiert nicht jeder so. Vielleicht wollte der wirklich erst die Gefahr ausschalten. Aber es sind halt einfach für mich so viele Ungereimtheiten, die eher dafür sprechen, dass es anders war. Ne? Also vielleicht auch hier tue ich ihm super, super Unrecht. Und das war wirklich so, wie er gesagt hat. Und der ist jetzt international irgendwie als wahrscheinlich eher Mörder geächtet, obwohl er einfach nur das Beste wollte.
Ein bisschen so ein O.J. Simpson, ne?
Aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, die Meinung der Community, die ist da wie immer interessant. Und naja.
Wobei, das muss ich natürlich, Leute, das weiß ich natürlich auch, bevor jetzt wieder sich welche darüber bekehren. Ich weiß natürlich, dass O.J. Simpson freigesprochen wurde damals. Also das ist natürlich was anderes. Ja,
aber das ist natürlich auch wieder sehr, sehr fishy, ne?
Ja, 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 ja. Nur deswegen hat diese Analogie nicht ganz gepasst. Das wollte ich jetzt damit kurz klarstellen.
Ja. Der hatte einfach einen sehr, sehr guten Anwalt und den Vater von Kim Kardashian übrigens.
Ja, ich weiß. Und der hatte auch, interessanterweise hat er ein rhetorisches Mittel benutzt. Das ist sehr clever. Damit hat er so ein bisschen die Geschworenen überzeugt. Und zwar hat der, ich kriege das nicht mehr zitiert, aber er hat was gereimt. Häufig ist es so, dass uns etwas, was sich reimt, in so kurzen, prägnanten, klugen Sprüchen, immer wahr anfühlt. Man hat ja auch Redewendungen, die sich reimen, weißt du, die sehr überzeugend sind. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sie sich wirklich durch dieses Einprägen dann irgendwie auch, sag ich mal, ja, nicht nur, also manifestieren, dann dadurch auch als Wahrheit, weißt du? Also, ne? Also dadurch, weil es sich eben manifestiert, weil es leicht und zugänglich ist. bleibt es irgendwie sozusagen als Fundament in deinem Kopf drin und dadurch hältst du es umso mehr für die Wahrheit.
Ja, genau.
Also da war irgendwie sehr bekanntes Zitat, was von dem kam und naja, gut. Also wohl ein sehr cleverer Anwalt.
Aber leiten wir mal über. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du hast 3 Was-wäre-wenn-Szenarien geschrieben. Für die, die neu dabei sind und die noch nicht so ältere Folgen gehört haben. Das haben wir bestimmt schon seit 40, 50 Folgen nicht mehr gemacht. Wir hatten mal das
Was-wäre-wenn. Ja, neu dabei ist jetzt aber wirklich jetzt ein falsches Wort. Ne?
Ja. Oh, ja. Also es gab immer mal die Kategorie Was-wäre-wenn. Daniel liest 3 Szenarien vor, die ich jetzt nicht mitbekomme. Ich mache meine Kopfhörer gleich aus. Genau. Vor der nächsten Aufnahme stimmt ihr dann ab, ob wir über A, B oder C sprechen. Und Daniel liest mir das dann vor. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Und wir diskutieren dann über dieses Thema, das dann da gewählt wurde.
Ja, genau. Also ich weiß jetzt schon sozusagen, was ihr wählen werdet, ohne euch jetzt irgendwie beeinflussen zu wollen. Aus purem Interesse werdet ihr wahrscheinlich das beantworten oder aussuchen, was ich jetzt im Kopf habe. Aber ist egal. Ich lasse es mal auf uns zukommen. Vielleicht ist es ja doch nicht so.
Ich bin gespannt.
Bist du bereit, Fabian?
Ich mache jetzt die Kopfhörer aus. Wenn du dann
machst jetzt die Kopfhörer aus.
Wenn du fertig bist, dann winkst du mir einfach hier im Fenster zu.
Liebe Leute, ganz kurz, ja, ich habe ja ein Kurzzeitgedächtnis, aber gebt euch mal bitte die Folge Nebelwald, das müsste so 30 sein oder so. Da haben wir auch, was wäre, wenn eingeführt tatsächlich. Und Fabian sagte auch, ich habe die Kopfhörer aus. Und ich frage so, Fabian, hast du die Kopfhörer aus? Und er sagt, ja, ich habe die Kopfhörer aus. Das hat super gut geklappt. Ja, dann machen wir aus und dann legen wir weiter. Okay, hast du die Kopfhörer aus? Ich erzähle jetzt irgendeinen blöden Witz, blödes Wortspiel. Du musst lachen. Nee, er reagiert nicht. Er dattelt mit dem Handy. Dann hat er die Kopfhörer scheinbar wirklich aus, liebe Leute. Also wir kommen zu Was wäre, wenn Kategorie 1. Was wäre, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen unserer Freundschaft oder diesem Podcast? B. Was wäre, wenn du eine intergalaktische Beziehung führen müsstest? Also was wäre sozusagen, wenn du mit einer außerirdischen Person oder in eine außerirdische Person verliebt wärst, wie würdest du reagieren und könntest du dich darüber hinwegsetzen, dass diese Person vielleicht aussieht wie ein Alien oder wie auch immer, du wärst verliebt. Also dieses Szenario einmal durchzuspielen, würde mich interessieren. Das dritte ist, was wäre, wenn man dir unendlich viel Geld geben würde, dafür, dass du dir ein Ganzkörper-Tattoo stechen lassen müsstest? Also ich rede wirklich von Kopf bis Fuß einmal zutätowiert. Würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? In diesem Sinne, stimmt mal ab, Leute. Ich bin total gespannt, was ihr nehmen werdet und ich winke Fabian zurück.
Yo.
Yo. Hast du was mitbekommen?
Ich habe im Bildschirm gesehen, wie du geredet hast. Mehr habe ich nicht mitbekommen.
Kannst du mittlerweile besser Lippen lesen?
Nein, leider nicht.
Gut, ich habe extra rückwärts gesprochen, um dich in die Irre zu führen.
Nein, ich bin nicht gespannt. Ich bin gespannt, ob das Szenario gewählt wird, was du als das Wahrscheinlichste gesehen hast. Und ja, ich bin gespannt, was du da ausgesucht hast. Das werden wir dann in der
Also ich finde Aufnahme alle sehen. Drei, ja auf jeden Fall, ich finde alle 3 Fragen sehr interessant. Und da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran, mit dir drüber zu sprechen. Es geht aber nur eine.
Ja, ich finde es immer cool, diese Was-wäre-wenn-Szenarien auszudiskutieren. Deswegen ist mir vollkommen egal, was gewählt wird. Ich finde es gut. So, sind wir durch für heute. Es ist spät in der Nacht. Ich muss morgen wieder halbwegs früh raus. Es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Und wie gesagt, ihr da draußen, diskutiert mal fleißig.
Ja, auf jeden Fall, Leute. Und im Zweifel einfach FabGPT bemühen. Da bekommt ihr Hilfe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.